Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei uns eingeschaltet habt zum Brettspiel-Podcast Fuchs und Bär mit Martina und
Björn. Willkommen zurück. Heute haben wir für euch Fallen, ein wunderbares Zwei-Spieler-Spiel. Dann unser Thema Zwei-Spieler-Spiele.
Und boah, wie überraschend.
Der Spielen für Toleranz-Abend, den du veranstaltet hast. Aber zunächst fangen wir an mit, was haben wir gespielt?
Unserer beliebten Kategorie. Und ich muss natürlich sagen, dass ich auf die Veranstaltung hin ganz viel von den Spielen gespielt habe, die in dem Paket der Spiel des Jahres Jury war. Azul, Déjà-vu, Würfelland war nicht drin, aber das haben wir auch gespielt. Panic Mansion, The Mind, halt auch Funkelschatz zum Beispiel als Kinderspiel, damit da einfach die Regeln sitzen, was man erklären möchte. Also das haben wir uns einfach nochmal so angeguckt. Und in der Schule habe ich mit deinem absoluten Lieblingsspiel angefangen, mit Elfenland.
Elfenland.
Das liebst du doch so, ne?
Ja, du quälst die Kinder damit.
Nein, ich habe nicht das Gefühl, dass ich sie quäle. Die spielen es echt gerne und sie finden diese Erschwerung, die sie haben von den anderen Spielen her. Ich meine, bei Pandemie mussten sie ja auch vorplanen, aber da haben sie zusammen vorgeplant, kooperativ. Und jetzt muss halt jeder für sich vorplanen und gucken, was kann ich denn damit machen und was will ich mir für Plättchen aussuchen und welchen Weg gehe ich dann im Endeffekt. Man muss ja dann auch umplanen, weil die anderen einen stören und so. Das macht ihnen auf jeden Fall sehr viel Spaß. Sie haben es jetzt zweimal gespielt. Ich bin jetzt gespannt, wie es das dritte Mal wird. Diese Woche hat leider nicht geklappt. Und dann machen wir damit weiter. Mhm. Mit den Großen habe ich zwischendrin das neue Think Fun Escape the Room gespielt, was ich neu habe. Ich habe das schon mal vor langer Zeit, 2 Jahren oder so, auf Englisch gespielt. Das Geheimnis des Refugiums des Dr. Gravely. Mhm.
Auf jeden Fall wieder mit Geschichte anscheinend.
Auf jeden Fall wieder mit Geschichte. Ich finde, es ist eins der besten Escapes, die ich je gespielt habe, weil ganz neue Aspekte mit hinzukommen.
Okay.
Aber leider kein 5er Escape. Also ich habe es mit 7er, 8er, 9ern gespielt und habe dann gefragt, was meint er, ne? Wird das mit den Kleinen gehen? Sie haben ganz klar gesagt, auf keinen Fall. Also ich werde das jetzt noch mit 6ern ausprobieren, aber leider kein neues 5er Escape. Das also hätte ich ja gern gehabt.
Für 5-Klässler.
Für 5-Klässler, genau. Also nicht für 5 Leute.
Das kann man auch wieder genau zurückbauen, wie auch das erste schon, in den Urzustand?
Ja, das ist nur ein bisschen komplizierter. Man muss das teilweise mit Video zurückbauen.
Okay. Das ist
spannend, oder?
Ja. Ich fand das erste zwar relativ leicht, aber ich fand das als Einstieg eines der besten Escapes. Aber da greife ich vor, glaube ich.
Ja, das besprechen wir alles in unserer Escape-Folge, die noch kommen wird. Wir spoilern langsam so lange auf diese Folge hin. Aber unser Gast kommt dieses Wochenende zurück aus dem Urlaub. Das heißt, langsam können wir vielleicht auch in diese Escape-Folge gehen. Ja, und dann habe ich mit den Großen ganz schön clever angefangen diese Woche. Und das fand ich halt auch witzig, weil ich läster ja immer darüber, dass ganz schön clever kein Kennerspiel ist. Wenn ich das jetzt aber... Also ich meine, meine Großen in der Brettspiel-AG sind jetzt ja auch nicht die, die wenig spielen. Aber man merkt da schon die Hürde. Na, also so diese vielen verschiedenen Punkte mit Bedenken und so. Die sind auf jeden Fall so gespannt, dass sie das nächste Mal das auf jeden Fall besser machen wollen. Und du merkst halt schon, dass die erste Runde, da haben die einfach keine Chance. Also da gucken die halt auch noch nicht, was lasse ich dem anderen nicht liegen und so. Also... Mhm. Das ist so. Aber ich habe dann direkt auch nochmal mit denen und so gespielt. So Roll and Rides gefällt denen im Moment ganz gut. Hm. Dann machen wir das halt.
Also würdest du schon sagen, dass es vielleicht doch ein Kennerspiel sein könnte? Und dass du dich
Nein, auf
hast?
Keinen Fall.
Okay.
Immer noch nicht. Also ein Kennerspiel ist das für mich einfach nicht. Aber ich merke schon, ich meine, die Prädagogen haben ja dann immer davon gesprochen, von der Einstiegshürde, die man hat bei dem Spiel und dass deswegen ein Kennerspiel wäre. Ich kriege langsam mit, ja, es besteht eine Einstiegshürde. Das kann ich dem Spiel inzwischen zugestehen, aber ein Kennerspiel ist es für mich deswegen immer noch nicht.
Na gut.
Und dann habe ich Spirit Island gespielt.
Das ist
nach unserer Folge endlich mit richtigen Regeln.
Wie, dass der Schaden nicht von dem Häuschen abgefangen wird?
Ja. Und zwar zu zweit mit wild wucherndem Grün und Stimme des Donners. Und ich muss sagen, dass sich das zu zweit schon ganz anders spielt.
Ja.
Also das ist schon ein deutlicher Unterschied. Ich habe es mit meinem Mann zusammengespielt, der das jetzt auch erst einmal gespielt hatte. Und du merkst halt schon, dass so die, also wenn du zu dritt oder zu viert spielst, sind halt einfach die Synergien größer. Und wir haben jetzt halt auch uns einfach Charaktere gezogen, also haben uns jetzt keine Geister ausgesucht, die wir spielen, sondern haben halt einfach zwei gezogen. Und wir hatten ja zum Beispiel keinen, der irgendwie Dahans produzieren konnte. Das war es dann schon nicht so einfach.
Ich glaube, es gibt auch nur insgesamt zwei, die das könnte. Aber ja.
Ja. Aber war spannend, hat trotzdem zum Schluss geklappt. Und wir haben ja nach unserer Folge so ziemlich viel gehört, bis mal gelesen auf Twitter, dass es Arbeit ist, das Spiel, und dass es so frustrierend ist und so. Ich muss immer noch sagen, ja, man muss viel überlegen und das ist herausfordernd. Aber als Arbeit sehe ich das immer noch nicht.
Ja, ich hatte die Kritik von meiner Frau, die sagte, das wäre Sisyphus-Arbeit, dass wenn die dann immer wiederkommen. Ja, es ist aber dann auch irgendwann auch schnell vorbei. Die Runden sind ja begrenzt. Ne? Man hat ja nicht unendlich Züge und unendlich oft können die dann auch nicht wiederkommen. Ja, ich hatte das übrigens dann auch gespielt, zu viert in meiner Freitagsrunde. Und endlich mal auch nach komplett richtigen Regeln. Natürlich haben wir keine kleinen Fehler gemacht, aber ja, vielleicht doch, aber ganz minimal. Es war knapp bis zuletzt. Also bis in den letzten Zug haben wir, glaube ich, gebraucht und haben dann trotzdem gewonnen.
Und wir haben letzte Karte oder was? Ja, das heißt, bis in den letzten Zug.
Ja, es lagen noch zwei Dreierkarten, die aufgedeckt werden müssen. Da, ich glaube, sobald die letzte aufgedeckt wurde, ist auch zu Ende, glaube ich. Jedenfalls haben wir das mit vier Geistern gespielt und wir haben erst erste Mal in so einer großen Runde nicht diesen Blitzgeist gespielt, der andere schneller machen kann. Und es hat trotzdem funktioniert.
Aber der fehlt einem, oder?
Ja, ein bisschen.
Also vom Gefühl her, dass man so das Gefühl hat, so, boah, ich habe wenigstens eine Chance, eine Schildkrötenkarte schnell zu spielen.
Was habe ich auf Twitter gelesen? Ich weiß zwar nicht mehr, wer diesen genialen Satz gesagt hat, aber sagte, eigentlich ist die Schildkröte ja schneller für den nächsten Zug als der Vogel sogar noch. Insofern ist die Schildkröte schon der Vogel der nächsten Runde.
Aha, okay.
Ist was dran, ne? Also wenn man dann in der langsamen Phase was spielt, ist es ja eigentlich schon die nächste, für die nächste Runde.
Ja, du kannst halt mit den Schildkrötenkarten dann teilweise darauf reagieren, was passiert ist.
Ja.
Das ist dann schon.
Ja, ja, klar. Aber du hast ja halt dann schon auch gespielt.
Naja.
Vorher. Ja. Ich hatte, glaube ich, auch das Wildurkunde Grün. Das mag ich auch sehr gerne. Das ist, oder hatte ich das? Nee, ich hatte was anderes, glaube ich, diesmal. Aber das Wildbuch in der Grün ist einer meiner Lieblinge.
Ja, ich habe den jetzt ja zugelost bekommen und doch hat sich gut gespielt.
Hast du an die Spezialfähigkeit gedacht von dem?
Nee, natürlich nicht.
Die ist super.
Also ich muss eh sagen, dass die also das ist, glaube ich, inzwischen mein größtes Problem bei Spirit Island, an die permanenten Fähigkeiten, also an die Spezialfähigkeiten zu denken.
Ja.
Das ist irgendwie, wenn man denkt an so viel und das vergesse ich irgendwie immer wieder.
Das ist auf jeden Fall ein Kennerspiel. Ohne Zweifel. Ja. Wenn ich sogar
das ist ein Expertenspiel.
Genau.
Da steht ja Expertenspiel drauf.
Ja, und so ist es auch.
Ne? Also da würde ich halt auch wirklich sagen, auf jeden Fall ist das ein Expertenspiel.
Ja.
Aber ich meine, so Kategorien, ja. Aber ja, Expertenspiel doch, auf jeden Fall. Ja, ich habe ein anderes Expertenspiel gespielt. Ein ganz Spezialexpertenspiel. Und zwar bin ich irgendwann auf der Spielen für Toleranz Veranstaltung abends dann doch noch zum selber Spielen gekommen und habe mir dann von meiner Jugend gewünscht, dass sie mit mir Winter der Toten Kampf der Kolonien spielt. Hm. Und Winter der Toten ist ein semi-kooperatives Zombiespiel, in dem man als Kolonie versucht, sein Überleben zu sichern. Und zwar im Winter. Und der Winter ist ja nicht schon schlimm genug, dass man Erfrierungen und so kriegen kann. Nein, wenn man rausgeht, kann man auch noch von Zombies gebissen werden. Und Zombies können einen
überfallen
und töten, wenn man irgendwo was durchsucht und so weiter. Also man muss halt aus der Kolonie rausgehen, um die Kolonie zu ernähren und spezielle Aufgaben und so weiter zu erfüllen.
Und vor der
das
Kolonie,
ist alles nicht so einfach.
Vor der Kolonie können sich auch noch Zombies sammeln, die man auch ab und zu mal wegräumen müsste.
Genau, das ist auch mal total ärgerlich, ne? Also man hat überall Zombies, man hat Winter. Ich mag das Spiel, ich finde das total thematisch.
Und man muss den Müll rausbringen.
Und man muss den Müll rausbringen. Ja. Wenn man zu viel Müll gemacht hat, muss man Müll rausbringen. Und der Hausmeister kann das besser.
Das Spiel
der hat die Sonderfähigkeit, dass er 5 Karten Müll rausbringen kann anstelle von 3.
Das Spiel
weil er den Besen hat.
Das Spiel für den Ehemann.
Ja. Das hat halt normalerweise auch eine Verräterkomponente. Also man kann das also man spielt das mit geheimen Zielen und dann kann man halt einen Verräter drunter mischen. Wir haben jetzt das mit der großen Erweiterung gespielt, Kampf der Kolonien. Dazu braucht man alle 3. Also man spielt sowohl mit dem Grundspiel als auch der Langen Nacht und mit dem Kampf der Kolonien. Und Kampf der Kolonien haben wir zu 8 gespielt, das habe ich mir gewünscht. Werde ich, glaube ich, auch nicht so schnell wieder machen. Dann spielen immer ein bisschen. Dann spielen immer 4 Spieler eine Kolonie. Beide Kolonien spielen gegeneinander. Und man hat wie im normalen Winter der Toten auch ein Ziel, ein gemeinsames Ziel, was man erreichen muss. Das ist immer entweder die andere auf Null bringen in der Moral. Und wir haben uns ein kurzes Ziel ausgesucht, war das Ziel, was wir hatten, mehr Kontrolle bei einem der Orte zu bekommen. Also man hat 6 Orte, die man sich dann teilt. Also jeder hat seine eigene Kolonie. Deswegen braucht man halt auch mindestens 2 Spiele, weil man halt also man braucht das Spiel und die lange Nacht, weil man da halt 2 Kolonienboards hat. Die braucht man beide, weil jede Kolonie ein eigenes Board hat.
Ja.
Und dann hat man die Orte halt gemeinsam. Und da trifft man sich dann auch. Und unser Ziel war es, mehr Orte zu kontrollieren als die anderen. Ganz zum Schluss.
Sag
auf
mal,
4 Runden ausgelegt, ja?
Ist das ein Würfeleinsatzspiel?
Nein.
Aber du würfelst und dann überlegst du dir, was du mit den Würfeln machen willst und setzt das in Aktion ein.
Ja, das stimmt schon.
Also ist es ein Worker-Placement-Spiel in Wirklichkeit? Beziehungsweise ein Würfeleinsatzspiel, richtig?
Nein, ich weiß nicht.
Dann hätte man das.
Ja, schon. Wir haben einen Aktionsmechanismus mit Würfeln.
Ja, dann hätte man das ja eigentlich auch aufzählen können in dieser großartigen Brettagogen-Folge, wo wir über Arbeitersetzspiele gesprochen haben.
Naja, ich setze ja keine Arbeiter. Ja, ich meine, ja,
die haben
nein.
Da auch Würfel ein. Die haben da, hier, was war das? Reise von Marco Polo? Die Reisen des
ja,
Marco
aber,
Polo?
Ja, aber da sind ja schon, ich habe ja bei Winter der Toten Charaktere. Das ist schon was anderes. Ich habe 2, 3 Charaktere und so. Ich habe eine Gruppe. Nee.
Es ist kein Würfeleinsatzspiel.
Es ist kein Würfeleinsatzspiel, auch wenn ich Würfel einsetze. Nicht jedes Spiel, in dem ich Würfel einsetze, ist ein Würfeleinsatzspiel.
Okay. Was ist es dann? Ein Rumlaufspiel?
Und ein semi-kooperatives Zombie-Spiel. Ein semi-kooperatives Zombie-Spiel.
Mit Würfel einsetzen.
Ach Mann. Eigentlich spielen immer 2 Spieler gleichzeitig. Wir haben das, weil wir hatten wieder, also ich habe Winter der Toten sehr viel gespielt, vor allen Dingen mit meiner Jugend und 5 der 8 hatten Winter der Toten halt sehr viel gespielt, 3 davon nicht. Die kamen eher mehr oder weniger neu dazu. Die einen haben letztes Jahr in Karneval Kampf der Kolonien schon mitgespielt und ein kompletter Neuling. Die haben wir dann aufgeteilt in die Kolonien. Und da hast du halt schon gemerkt, dass es so ein bisschen schwierig war, weil wir haben dann die ersten Runden halt nicht gleichzeitig gespielt. Normal spielen immer beide Startspieler gemeinsam.
Hm.
Und danach die nächsten 2 Spieler gemeinsam und so gleichzeitig. Das haben wir nicht gemacht und das war das große Problem. Also die Downtime bei den Zügen war wirklich so, es gibt da eine Sanduhr dabei. Die haben wir teilweise einfach immer aufgestellt, weil es so langweilig war. Und wir gesagt haben, wenn du jetzt nicht bald, wir stellen jetzt die Sanduhr auf, wenn du jetzt nicht bald deinen Zug machst, dann ist vorbei. Weil halt einfach der Wunsch, dieses Kolonientum zu perfektionieren und sich ganz genau zu überlegen, was machen wir und so, ist halt einfach sehr groß. Also wirklich die Züge zu optionieren. Und das Problem ist, dadurch, dass die anderen dich ja hören, während du deine Strategie besprichst, ist das halt auch schwierig, Strategien zu besprechen, sodass die anderen das nicht mitbekommen. Und das war schon eine ungeheure Downtime. Es war total langweilig. Ich selbst war viel am Handy, alle Jugendlichen waren viel am Handy. Ich habe mir schon überlegt, das nächste Mal wird auf jeden Fall das Handy verboten.
Damit ihr euch noch mehr
das geht. Nein, aber vielleicht ist man dann irgendwie mehr dabei, ich weiß es nicht. Also mir hat das Spiel trotzdem Spaß gemacht. Unsere Kolonie hat wieder gewonnen. Also ich versuche immer die Ziele zu machen und im Endeffekt kriegen wir es dann doch hin, die mit der Moral runterzukriegen. Das haben wir diesmal auch wieder geschafft. Ich glaube, ich würde es das nächste Mal zu sechst spielen und sofort gleichzeitig. Also so dieses das Spiel mit neuen Leuten zu spielen, die Winter der Toten gar nicht kennen, ist doch ein bisschen schwer. Mhm. Empfehlen, also ich rede jetzt auch so ausführlich darüber, weil ich auf Twitter schon ein bisschen gefragt wurde über Kampf der Kolonien. Ich würde es den Leuten empfehlen, die viel Winter der Toten spielen. Also ansonsten braucht man das nicht.
Und die Captain Sona nicht zur Verfügung haben? Was ein anderes 4-gegen-4-Spiel ist?
Ja, aber Captain Sona dauert eine halbe Stunde. Wir haben 6,5 Stunden gespielt. Also ich meine, das ist ja auch eine andere Qualität. Wenn ich sage, ich will ein langes Spiel spielen, spiele ich nicht Captain Sona.
Genau, dann spielt man Twilight Imperium.
Ja, aber das ist ja dann schon was anderes.
Korrekt.
Nein, also Winter der Totenkampf der Kolonien hat trotzdem Spaß gemacht. Aber das muss man irgendwie ein bisschen kleiner hinkriegen und irgendwie versuchen, da ein bisschen mehr Zug reinzubringen. Es kann aber auch sein, wir haben ja schon ab 2 war die Veranstaltung und so. Ich war auch nicht mehr unbedingt die Fitteste.
Dann braucht man da extra jemand, der da mit einem Stock steht und dann sagt, los, weiter, weiter, du bist dran.
Genau. Jetzt mach deinen Zug. Ja.
Okay.
Und das war's dann. Ich habe so ein bisschen ganz schön clever und so noch gespielt, aber ja, das war's eigentlich.
Ich bin in eine Partie Sternenschiff Katan reingeschlittert. Ist mir noch eingefallen, wo es dann hieß, spiel du mal weiter, aber versau's nicht. Und sie war am Verlieren, da konnte ich auch jetzt nichts mehr so dran ändern. Und
Na, dann hast du es ja nicht versaut.
Ja, ich habe die Schuld bekommen, natürlich. Aber das war mal wieder nett. Also, Sternenschiff Katan ist immer wieder gut.
Ist ja auch ein Zweierspiel.
Auch ein Zweierspiel.
Oder?
Dazu später mehr. Ja, dazu später mehr.
Ja, dann können wir ja eigentlich über Spielen für Toleranz reden, oder? Hast du noch was?
Nö, ich habe hab nicht so viel gespielt, was erwähnenswert wäre. Magic Maze und sowas, aber hat man ja schon ausführlich drüber geredet. Habe ich ein Zweierspiel gespielt von Magic Maze und es ging auch ganz gut und schnell und ja, das ist, glaube ich, auch, da ist auch eine bisschen größere Gruppe als 2 besser. Das ist kein Spiel, was ich empfehlen würde für 2 Leute.
Nee, ich auch nicht. Also.
Ja.
Ja, Spielen für Toleranz. Ich habe auch hier sehr viel Resonanz bekommen auf Twitter. Das war total cool. Ihr habt mir alle ganz viel Glück und so gewünscht. Und viele haben gesagt, sie wollen auf jeden Fall hören, wie es gelaufen ist. Und da ich danach halt auch Fragen bekommen habe, wie hast du das organisiert und so, habe ich mir halt auch überlegt, dass wir das jetzt hier im Podcast ein bisschen größer machen. Einfach für diejenigen, die vielleicht auch noch Tipps haben wollen. Es war so, dass Mitte Oktober Harald Schrappest, der Martin Klein und Udo Bartsch dazu aufgerufen haben, halt Flagge zu zeigen gegen rechts. Ne? Und sie haben sich an die Blogger und so gewandt, dass wir uns positionieren sollen für Demokratie, Menschenrechte, gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Nazis. Und das war für uns ja eigentlich überhaupt gar keine Frage. Und wir haben da direkt mitgemacht. Haben jetzt keinen großen Artikel oder so dazu geschrieben, haben erstmal das Logo auf die Seite gemacht. Und dann hat Ende des Jahres die Jury vom Spiel des Jahres dazu aufgerufen, dass Blogger und Podcaster doch bitte eine Veranstaltung in ihrer Heimatstadt machen sollen zu Spielen für Toleranz. Und das war jetzt so genau mein Ding, ne? Also das war das, wo ich mir gedacht habe, okay, Spieleveranstaltung veranstalten, ja, mache ich gerne, mache ich viel. Probieren wir es doch mal. Und habe mich dann mit den Gedanken ins Jugendkulturzentrum begeben, wo ich auch meine anderen Spielekreise und so habe und habe dann mit der Leitung besprochen, ob wir es machen wollen. Und dann war ziemlich schnell klar, ja. Dann haben wir nach einem Termin gesucht, das war nicht so einfach. Wir haben es jetzt an einem Samstag gemacht. Ein Freitag wäre für die Klientel besser gewesen, weil halt samstags ist das Jugendkulturzentrum normalerweise geschlossen. Freitags wäre es halt offen gewesen. Also dann hätte man vielleicht auch nochmal Jugendliche gehabt, die einfach so vorbeigekommen wären. Während am Samstag musste man halt bewusst vorbeikommen. Das haben wir aber von den Terminen her nicht hinbekommen, weil man glaubt es kaum, die Mosel ist total karnevalsaktiv. Und wir mussten die Veranstaltung schon vor Karneval machen, ansonsten wäre das bis nach März gegangen. Und deswegen wollten wir das dann jetzt früh machen und dann ging jetzt nur der Samstag. Wo wir zuerst überlegt haben, dass der ganz schön suboptimal ist, aber irgendwie haben wir es ja doch richtig gemacht. Und dann haben wir uns halt überlegt, wie die Ausrichtung ist. Klar gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit und Nazis. Wir haben dann aber gesagt, nachdem wie Bernkastel-Kusow aufgestellt ist, wir führen das breiter aus. Also wir haben gerade im Jugendkulturzentrum hat sich ein queerer, man sagt nicht mehr schwul-lesbisch, sondern man sagt jetzt queer und ganz viele Buchstaben und Plus-Plus und sowas. Ja, das ist, damit dann halt auch die anderen mitgemeint sind.
Kann man nicht sagen alle?
Ja, man könnte, wir haben dann alle gesagt. Wir haben alle eingeladen. Das heißt, wir haben das so ein bisschen in die Richtung genommen. Wir haben ganz viele Behindertenwerkstätten bei uns in Bernkastel-Kues, haben dann die noch mit reingenommen, aber auch Migranten und Flüchtlinge, haben sehr breit eingeladen. Das war dann so unsere Ausrichtung und deswegen steht auf unserem Plakat auch ganz deutlich, und das war für uns wichtig, wir laden alle Interessierten ein. Ne? Also wirklich ganz breit aufgestellt. Ja, und dann, wie geht man weiter? Also die Spiel des Jahres-Jury hat uns unterstützt mit Pressetexten und so. Das war in Ordnung für die Tageszeitung. Für alles andere, was wir jetzt mit dem Jugendkulturzentrum machen, war das eher ein bisschen zu gestelzt. Da haben wir also dann unsere eigenen Pressetexte geschrieben, Flyer entworfen, Plakate gemacht, das verteilt, Einladungen geschrieben, die Einladung an die jeweiligen Kreise ausgegeben, wo wir dann zum Beispiel auch gesagt bekommen haben, dass ganz viele Flüchtlingsinitiativen, die bei uns so gelaufen sind, so Fußball und Kaffee und sowas alles, ist alles inzwischen eingestampft, also das läuft alles gar nicht mehr. Das wussten wir gar nicht so. Und das war dann auch so ein bisschen unser Problem, an die ranzukommen, aber es waren welche da.
Vielleicht haben die sich gelangweilt in Bernkastel-Kues an der Mosel und sind weggezogen, nachdem sie da hingeflüchtet sind.
Nein, die sind halt total gut integriert. Das ist das. So. Ne, die hängen nicht aufeinander, sondern die sind im Dorf integriert, in den verschiedenen Dörfern.
Wenn du das sagst.
Ja, das ist so.
Aber es sind welche gekommen.
Wir haben dann ganz viel Probe gespielt. Ne, habe ich ja schon erzählt, was so im Paket war und so. Und dann haben wir uns überlegt, wie viel kommen denn und sowas. Und ich muss sagen, wir haben vorher schon so Veranstaltungen gemacht und haben auch schon mal so Familienspielen und so versucht und da ist immer keiner gekommen. Ne, also Bernkastel-Kues hat nur 7000 Einwohner. Das war dann immer so, ja, also wir haben so unsere Leute da gehabt, aber dass jetzt irgendwie einfach so jemand auf einen Zeitungsartikel gekommen ist, war nicht. Und so habe ich dann natürlich meine Jugendgruppen eingeladen, meine Erwachsenengruppe. Dann sind einige Twitter-Follower, haben wir eingeladen. Und so waren wir insgesamt 25 Spieler, die schon mal sicher da waren. Ne? Und davon sind wir auch eigentlich ausgegangen am Anfang. Und dann in der letzten Woche vor der Veranstaltung sind die Camilla, die Leitung vom Jugendkulturzentrum und ich ständig darauf angesprochen worden. Ja, stimmt, du machst ja diese Veranstaltung da am Samstag. Ach du, die Veranstaltung am Samstag, die machst du doch bestimmt und so. Weil ich stand jetzt ja nicht mit Namen drin, sondern mit Fuchs und Bär und die meisten in Bernkastel-Kues wissen ja nicht, dass ich einen Podcast mache oder ich weiß gar nicht, ob die wissen, was Podcasts sind. dementsprechend.
Ist das Radio?
Ja, genau, das ist die Frage, die dann immer kommt. Waren wir dann doch so langsam, okay, es könnte größer werden. Haben dann dementsprechend auch die Tische gestellt und haben den Schachverein noch mit reingenommen und haben uns darauf vorbereitet und waren aber trotzdem völlig geplättet, als das so gut angekommen ist. Also wir haben ab 14 Uhr lief die Veranstaltung, ab 13:30 kamen die Leute und wir haben insgesamt 60 Leute da gehabt. Und das ist der Hammer. Also es ist echt der Hammer und es waren alle Bevölkerungsalter und Schichten da. Das war total cool. Also ich habe die Flüchtlingsfamilie da gehabt. Ich habe eine so Großfamilie da gehabt, die mit zwei Bussen ankamen oder an 10 Mitglieder da waren, vom kleinen Kind bis hin zur Oma, die zusammen da waren. Wir haben Familien da gehabt, wir haben Väter mit ihren Kindern da gehabt, wir haben Jugendliche da gehabt, Schüler von mir, die da waren. Das war echt, das war voll lustig, weil die sich immer bei mir abgemeldet haben. Frau Fuchs, ich gehe dann jetzt mal eben. Ich meine, das hier ist keine Schule. das war echt ganz süß. Ja, und dann haben wir halt so, wir hatten vorher Spiele aufgebaut, also Ice Cool war aufgebaut, 1 und 2 groß, Vegas war aufgebaut, Memoir, Azul, Zug um Zug, hatten wir so als Anfangsspiele, die sind auch am Anfang alle ganz gut angekommen. Meine Jugend hat sich Dice Throne geschnappt und das gespielt und King of Tokyo, Würfelland, Looping Louie, mit am meisten gespielt wurde Five Minute Dungeon. Also das haben wir auch, ist auch an sehr vielen Tischen gespielt worden. Also wir haben natürlich nicht nur die Spiele des Spiel des Jahres da gehabt, sondern wir hatten auch so einen großen Fundus dabei. Ganz spannend fand ich, dass ich da mit einem Flüchtlingsvater und seiner kleinen Tochter gespielt habe. Das so als Tipp, wer so eine Veranstaltung macht, und wir haben die zwar ab 8 Jahre eigentlich gemacht, die Veranstaltung, ich hatte aber trotzdem kleine Kinder da. Also das ist so, dass ich hatte jetzt eigentlich keine Kinderspiele richtig da. Ich hatte Funkelschatz da.
Ich wollte gerade sagen, Funkelschatz, ne?
Ja, aber Funkelschatz war für 4-Jährige, da musste man halt schon mit den leichten Regeln und so spielen und halt 4-Jährige, die dann nicht richtig Deutsch verstehen. Ja. Da haben wir uns mehr einfach nur Steinchen genommen und so. Ich meine, man kann das dann auch runterbrechen, aber das wäre ein Tipp, den ich halt geben würde, dass man einfach versucht, wenigstens 1, 2, 3 auch Kleinkinderspiele da zu haben, falls dann doch so ein Kind mitkommt. Also ja, einfach, weil man ja doch nicht alle Spiele runterbrechen kann, so spontan.
Ja, das stimmt. Da sollte man. Wobei dieses mit dem Panic Mansion, ist das nicht auch, kann man das auch nicht runterbrechen oder so anspruchsvoll erschien mir das jetzt nicht.
Ja, das ist ja nicht anspruchsvoll, aber da habe ich in dem Moment gar nicht mehr dran gedacht. Ich glaube, da habe ich nur an Kleinteile und Kinder und Verschlucken und ja, ich habe an Panic Mansion dann gar nicht mehr gedacht. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber stimmt, das hätte ich ausprobieren können. Ja,
ja. Da kann man ja gar nichts verschlucken, das ist ja alles eingepackt.
Ja.
Ja, okay.
Ja, das ist ja nicht eingepackt.
Ja, das ist ja, ist das nicht komplett abgeriegelt, das Panic
Mansion? Nee, das ist nicht komplett. Du hast die Räume in der Hand und das ist halt schon, das fällt halt auch raus und so. Also das ist haptisch für kleine Kinder, glaube ich, nicht so einfach.
Ich hatte mir das immer vorgestellt als wie so eine Setzkasten, wie so ein
Angel. Der dann zu ist.
Genau.
Ja. Aber ja, damit wäre es einfacher. Nee, die sind offen oben.
Ah, okay.
Und das ist dann halt schon nicht so einfach für auch kleinere Kinder.
Dann verstehe ich.
Zum Glück hatten wir den Schachverein da, aber das war auch so ein bisschen schade, weil so die Flüchtlinge, die da waren, haben halt direkt Schach gespielt.
Ne? Ja, gut,
also aber. Wir haben dann gar keine Chance gehabt, irgendwie die jetzt zu zwingen, andere Spiele zu spielen oder irgendwas Neues kennenzulernen. Was aber auch daran lag, dass wir völlig überrollt worden sind. Also wir haben ja, ich hatte schon einige Helfer da, die auch Spiele erklären konnten. Aber mit 60 Leuten haben wir einfach nicht gerechnet. Das muss man auch einfach mal so sagen. Das heißt, ich war dann auch ganz froh drum. Lustig fand ich, wir hatten die Schachleute extra hinten in den Raum gesetzt, damit die ganz in Ruhe und so spielen können. Und dann kamen die 2 Syrer, die spielen wollten, kamen dann zu mir und fragten, können wir das Schachbrett auch nach vorne holen, sonst ist das da hinten zu leise.
Ja.
Und dann hatten wir nachher halt auch in dem ganzen Brettspielraum noch 3 Schachspiele stehen, an dem gespielt wurde und so. Und dementsprechend wurde sehr bunt gespielt.
Ja. Aber ich meine, wenn du aus einem anderen Kulturkreis kommst und dann findest du ein Spiel wie Schach wieder, was man schon kennt, ist das ja auch ein Stück
Heimat
dann für die. Das ist ja dann auch nicht schlecht.
Genau. Also ich habe mich da jetzt auch nicht aufgedrängt und habe gesagt, hier, ihr dürft kein Schach spielen. Ich zeige euch Azul.
Ich meine, Schach ist ja jetzt von allen klassischen Spielen nicht unbedingt das Schlechteste.
Genau. Und sie haben viel Spaß gehabt, wollten aber auf keinen Fall im ruhigen Kämmerlein spielen. Das war halt schon so. Ja, und später hat sich das dann immer so ein bisschen weiterentwickelt und ich fand es total lustig, dass die eine Familie zum Beispiel, die mit so vielen da war, die wollten dann zu 5 unbedingt Pandemie spielen. Und ich sagte so, ah, sie haben sich ein nicht so einfaches Spiel ausgesucht. Und habe das dann aber auch begleitet und erklärt. Und die waren total begeistert. Und den haben wir jetzt dann auch mal Andor ans Herz gelegt, wo wir gesagt haben, das könnte für euch ein Spiel sein. Und das war halt auch viel so, dass wir eigentlich sehr viel Brettspielberatung dann nachher gemacht haben. Na, also die haben sich das dann nachher angeguckt, was da so rumlag und was so ging. Cool war noch, das habe ich auch vergessen zu erzählen, wir haben eine Mädchengruppe da gehabt mit schwer erziehbaren Mädchen. Also so eine Wohngruppe.
Sind nicht alle Mädchen schwer erziehbar?
Nein.
Okay.
Auf keinen Fall. Da habe ich zwar die ganze Zeit Herzklabaster gekriegt, weil die sind einfach in mein Zombieside rangegangen und haben den Deckel aufgemacht und ich bin nur hingejumpt und habe gesagt, nein, 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 das ist Vorsicht und so. Da habe ich dann schon gedacht, da hätte ich die Spiele lieber mal ein bisschen weiter weggetan. Die hatten so, also wenn man gesehen hätte, wie die es aufgemacht haben, ja, dann hätte, ne, also.
Ja. Ich kann mir das nicht mal vorstellen. Mir fällt gerade ein, ich habe meiner Chefin auch empfohlen, die wollte zu Weihnachten auch Brettspielempfehlungen haben. Da habe ich ihr Kneipenquiz empfohlen und Pandemie. Muss ich mal nachfragen, ob die es schon gespielt hat.
Ja, und ob sie es gekauft hat.
Ja, genau, und ob sie es dann gespielt hat. Bin mal gespannt.
Ja.
Aber war keine Zeit.
Ja. Meine Jugend, die ja nachher mit mir Winter der Toten gespielt hat, hat dann eine Achterrunde Dice Throne gespielt. Hm. 4 gegen 4.
Ist das nicht normalerweise nur 3 gegen 3 laut Schachtel?
Ja, oder 2 gegen 2 oder 1 gegen 1. Die haben 4 gegen 4 gespielt. Also die waren Downtime schon gewöhnt. Hm. Sozusagen. Aber einer von denen will jetzt den komplett All-In-Pledge sozusagen haben und gibt dafür auch 270 Euro aus und will auch nicht bis zum neuen Kickstarter warten.
Okay.
Sagt ganz klar, das hat ihm so gut gefallen, das will er auf jeden Fall haben. Ansonsten wurde noch Just One gespielt, Number 9, King of Tokyo, also es wurden schon eher die kleineren, leichten Spiele gespielt. Azul, muss ich sagen, ist nicht gut angekommen. Also Azul hat eine Gruppe gespielt und danach, wir hatten das auch zwar schön aufgebaut und wollten das immer wieder erklären, aber das hat so nicht so gewirkt, dass die Leute dran wollten. Hm. Also war so Memoir und 5-Minute-Dungeon und sowas, war einfach von der Art und Weise oder so eher das. Also Azul hat bei uns leider nicht, und nicht, weil ich mich dahingestellt habe und gesagt habe, ist halt Azul, ne? Sondern wir haben wirklich versucht, das an Mann zu bringen, aber das hat bei uns nicht so geklappt. Und die ganze Veranstaltung war so cool, dass die sollte eigentlich bis 17 Uhr gehen. Aber die Leute haben alle gespielt, also haben wir die schon mal bis 18 Uhr laufen lassen. Sodass unsere interne Veranstaltung danach weiterging. Und witzig fand ich auch, dass fast alle, die da waren, waren die kompletten 4 Stunden da. Ja. Also von 14 Uhr an. Also wir haben halt eigentlich gedacht, wir haben viel mehr Fluktuationen und es kommen irgendwelche Leute um 2 und spielen ein bisschen und dann kommen um 4 nochmal welche. Aber eigentlich waren die 60 Leute fast komplett von 2 bis um 6 da. Ja. Das war schon super. Und man muss auch sagen, dass so die Meldungen, die wir jetzt gekriegt haben, ganz klar sind, das müssen wir häufiger machen, das müssen wir unbedingt wieder machen, das war total schön, Spiele neu erklärt zu bekommen, neue Spiele kennenzulernen. Seit Jahren versuche ich das. Hm. Man nennt es Familienspiele-Nachmittag, man nennt es Bring dein Spiel, wir erklären es dir. Keine Sau kommt, du nennst es Spielen für Toleranz und die Leute kommen.
Ja.
Ne? Hört sich doch gut Coole an. Aktion, werden wir auf jeden Fall wieder machen. Und dann ging es um 18 Uhr weiter. Und zwar hatten wir ja auch ein paar von weiter her. Also der Martin zum Beispiel von Twitter, der war kam aus Bonn. Mhm. Oder die Caro und der Marco. Ja, die kamen jetzt aus Hermeskeil. Das ist so 40 Minuten entfernt. Leider haben mich meine Kölner im Stich gelassen, weil der Daniel krank war. Und der Daniel hätte den Moritz gefahren. Deswegen sind die beiden leider nicht gekommen.
Ich musste Eis essen.
Du musst das Eis essen, ja? Du bist auch nicht gekommen. Die ganzen Kölner haben mich auch im Stich gelassen.
Das hast du jetzt zweimal gesagt. Ja, so sind wir Kölner.
Ja, das hat auch nicht geklappt. Ja, und dann wurden die etwas schwierigeren Spiele ausgepackt. Dann haben wir eine Gruppe Spirit Island gespielt, eine Gruppe Brass. Das war total faszinierend, weil meine 15-jährigen Jugendlichen,
Welches der beiden Brasses?
Birmingham. Hm. Lancashire? Das Dunkle.
Das Dunkle. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es zwei gibt.
Der hat gesagt, er ist zu mir gekommen und hat gesagt, oh Martina, ich habe ein Spiel gesehen, das würde ich gerne spielen, das spricht mich von der Optik so an. Und ich habe gedacht, okay. Und dann sagte er Brass. Und ich dachte so, okay, du bist 15, aber ja. Also, boah, Industrialisierung und so finde ich total spannend. Und dann haben die halt wirklich Brass gespielt, aber es war für sie zäh. Mhm. Aber sie haben nachher gesagt, das hat ihnen im Endeffekt schon gefallen, aber sie haben es auch nicht zu Ende gespielt bekommen, weil sie dann abgeholt wurden um 22:30. Das hat dann nicht mehr so geklappt. Aber 15-Jährige haben sich freiwillig Brass ausgesucht. Und zwar 15-Jährige, die bisher eher Dice Throne, Andor und Zombies halt gespielt haben. Mhm. Na, also auch sowas bringt was.
Ich glaube, im Laufe eines Spielerlebens entwickelt man sich ja sowieso in die eine oder andere Richtung hin und weiter und zurück und seitwärts.
Ja, das auf jeden Fall, aber dass das so schnell geht, bin ich nicht gewöhnt. Aber es war cool.
Du hast ja auch Prinzessin Lenegi für Memory gespielt.
Ja, manchmal entwickelt man sich auch zurück.
Tja, das mag sein.
Dann hat eine andere Gruppe noch Escape und sowas gespielt und wir unsere super Achterrunde Winter der Toten. So dass im Endeffekt der Abend bis 14:30 ging. Ja. Von 14 Uhr an. War eine coole Veranstaltung und würde ich, wenn dann auch, genauso wieder machen. Also, dass man halt einfach sagt, dass man für nachher auch noch ein selber Spielen hat, weil ich bin wirklich erst um 19 Uhr zum Spielen gekommen. Hm. Also, ich habe sonst die ganze Zeit Spiele erklärt, war dabei, habe Spiele vorgestellt und so weiter.
Ihr habt Kuchen angeboten, oder?
Ja. Wir haben, natürlich, glaubst doch nicht, dass wenn ich eine Veranstaltung mache, dass es keinen Kuchen gibt. Das war auch cool. Also wir hatten, glaube ich, 5 oder 6 Kuchen. Und dadurch ist natürlich fürs Jukutz auch ein bisschen Geld mit rumgekommen. Mhm. Ne? Also dass man dann auch wieder gucken kann, ob man davon Spiele kauft oder dass das Jukutz da halt auch nochmal mit unterstützt wurde. Und insgesamt ist die komplette Veranstaltung hat sich selbst getragen. Also da braucht man auch nicht. Also klar, wenn man jetzt die Spiele hätte kaufen müssen. Ne? Also Klask war zum Beispiel auch dabei, das habe ich noch gar nicht genannt. Klask wurde die ganze Zeit gespielt. Da sind natürlich schon auch einfach Kosten, die da von der Spiel des Jahres Jury gekommen sind. Ja, und das ist halt auch das Fazit. Ja?
Klask ist auch ein schönes Spiel, das habe ich auch. Das ist, kann man aber nicht ewig spielen, wenn man, also ich weiß nicht, also mehr als 3 Partien oder so am Stück. Dann ist das für mich
nicht. Nee, aber das war halt immer sowas, wo dann wieder zwischendrin die Leute gespielt haben.
Aber das ist das noch ein Brettspiel? Nettes. Ist Klask noch ein Brettspiel? Ich weiß nicht.
Nö. Weiß ich auch nicht. Ja. Nee, also aus dem Bauch raus würde ich sagen, nein.
Aber da muss man auch überlegen, ist denn Flick'em oder Eiskugel?
Insgesamt muss man halt sagen, es war eine super Veranstaltung. Der Slogan Spielen für Toleranz hat richtig gut gewirkt. Ich bin froh, dass so viele gekommen sind, auch auf dem Land. Also ich war mit 60 Leuten bei uns echt völlig überrascht. Ich will auf jeden Fall der Spiel des Jahres Jury danken. Also, weil für mich war das auch vom Erlebnis her toll, sowas anzubieten und so viele Menschen zu bekommen, die halt wirklich jetzt halt auf Zeitungsausschnitt und so gekommen sind. Also nicht, die man konkret persönlich eingeladen hat.
Ja, das ist ja immer das Problem.
Und ich mache sowas ja schon lange und wir haben immer mal versucht, sowas zu starten, weil wir ja eigentlich, ich weiß ganz genau, dass den Leuten das fehlt und dass die Leute das gerne hätten, weil ich das ja dann auch immer erzählt bekomme. Aber zu so einer Veranstaltung ist halt nie jemand gekommen. Und dementsprechend fand ich das auch für mich einfach eine coole Erfahrung und wir werden das auf jeden Fall wiederholen. Ein zweites Event ist für Trier angefragt. Ja, also Trierer Flüchtlingscafé hat gefragt, ob wir das mit Fuchs und Bär machen würden. Dementsprechend muss man da auch weiter gucken, wie wir das weitermachen. Aber es war ein voller Erfolg und ich freue mich drauf, das wiederzumachen.
Tja, werden wir bestimmt noch Gelegenheit finden. Vielleicht habe ich dann auch mal Zeit.
Ja, das wäre schön.
Ja, ich hoffe. Naja.
Jetzt habe ich so viel geredet, jetzt muss ich weiterreden.
Ja, immer noch. Jetzt geht es erst richtig los.
Wir reden über Fallen.
Warum?
Warum reden wir über Fallen?
Ja.
Fallen ist mein absolutes Lieblings-Zweier-Spiel und es ist das vorletzte Zehner-Spiel von mir, was wir noch nicht besprochen haben. Mhm. Vor dem letzten Zehner-Spiel haben, glaube ich, ganz, ganz viele Leute Angst,
ja,
dass wir darüber eine Folge machen.
Deswegen verraten wir das auch jetzt nicht.
Nee, aber ganz viele Menschen haben davor Angst, dass sie danach ganz viel Geld ausgeben werden.
Das müssen sie über Jahre tun.
Fallen ist ein Kickstarter von 2014 von Watchtower Games. Ist halt ein reines Zweier. Und ich habe inzwischen ungefähr 30 Partien davon gespielt. Normal dauert ein Spiel ungefähr 90 Minuten, Erstpartie ungefähr 2 Stunden. Hm. Und eigentlich ist das nur ein Würfel- und Kartenspiel. Mehr nicht.
Würfel und Karten. Und es ist nicht in Deutsch erschienen bisher.
Genau. Das wird auch nie auf Deutsch erscheinen. Also das kriegt man, also das ist auf Englisch wird das schon nicht mehr produziert, also es ist komplett out of print. Wenn man es irgendwie bekommt, dann kann man sich glücklich schätzen. Also ein normales Grundspiel bekommt man noch für 90 oder 100 Euro. Den Kickstarter, den ich bekommen habe, das ist halt wirklich ein Bangen und Hoffen und Warten. Also ich habe das gespielt und mir hat das so gut gefallen, dass ich es unbedingt haben wollte. Und ich meine, wir sind ja inzwischen gewöhnt, dass wenn man ein Spiel will, kauft man sich das. Hm. Das ist ja auch so ein bisschen, der Reiz ist ja weg. Also weil einfach, ne, wenn ich was unbedingt will, dann kaufe ich mir das. Früher als Kind hat man auf sowas hingespart. Und Fallen war für mich nochmal so eine Sache. Nicht, dass ich darauf hingespart habe, sondern ich habe 1,5 Jahre ein Angebot gesucht. Hm. Was zu mir gepasst hat, weil ich halt einfach nicht nur das normale Grundspiel wollte, sondern für mich war schon wichtig, dass ich die Kickstarter-Sachen und so dabei habe. Und das habe ich jetzt auch. Also ich habe das Grundspiel, ich habe die Kickstarter-Exclusives, ich habe 2 Erweiterungen dabei. Das Einzige, was mir fehlt, sind zusätzliche Adventure-Packs. Hm. Die werden aber auch nie einfach nur so angeboten. Also wer die je irgendwo sieht, hier Fuchs und Bär, der Fuchs, also ja. Ich würde viel dafür tun, diese Adventure Packs zu bekommen. Also monetär. Also dürft ihr mir gerne anbieten, wenn ihr das zu Hause rumliegen habt oder so.
Oder Intros sprechen.
Ich spreche Intros,
ja,
um Adventure Pack zu kriegen. Das wäre aber günstig. Ich würde dafür auch richtig bezahlen.
Dass du Intros sprichst, ist schon teuer.
Okay.
Egal. Ja, ich habe gerade vor kurzem Bretter-Alert gehört, wo Oliver kurz darüber sprach, nur angerissen hat, dass er eine Dekade, also 10 Jahre nach einem Spiel gesucht hat, namens Full Metal Planet. Das kenne ich übrigens auch noch. Das war eines der wenigen Spiele, die ich in einem Regal gesehen habe, in einem Spieletreff, wo ich früher in Studentenzeit immer war. Und ich war einer der wenigen, der das dann rausgegriffen hat und sich das nur angeschaut hat, weil ich wusste, wie selten das ist und wie großartig das ist. Da gibt es auch ein Computerspiel von, was das Ganze viel einfacher macht. Und aber das als Brettspiel ist schon wirklich interessant zu sehen, weil das sind so Metallfiguren und das ist relativ teuer und hochwertig. Nur so nebenbei für seltene Spiele und Spiele, die man selten bekommen kann. Schönen Gruß an Oliver.
Ja.
Habe ich dich rausgebracht?
Wir grüßen Oliver immer gerne. Du hast mich rausgebracht. Um was geht's bei Fallen? Nicht nur, wie toll es ist, wenn man es endlich hat. Ein Spieler spielt den Overlord und begleitet eigentlich den Helden durch ein Abenteuer. Und zum Schluss ist sozusagen, gibt es ein Final Battle zwischen den beiden. Der große Kampf zwischen Gut und Böse steht immer zum Schluss. Und das finde ich von der Thematik her super und das ist halt einfach toll. Was ist so? Das ist aber jetzt ganz grob umrissen. Warum habe ich mir Fallen ausgesucht? Ich rede ständig über Fallen. So, nebenbei. Und ich poste immer mal wieder, dass ich Fallen gespielt habe und es kennt ja niemand das Spiel. Hm. Deswegen habe ich mir dann schon gedacht, dass es vielleicht nicht mal schlecht wäre, das episch auszuweiten.
Deine Intention
und euch Fallen zu erklären.
Also deine Intention ist es nicht, dass du noch 3 komplette Kickstarter im Keller hast und die dann den Preis in die Höhe treiben willst für eure Zuhörer, ja?
Nein, aber ich unterstütze euch gerne, dieses Spiel zu finden. Es gibt im Moment immer noch ein Angebot auf spielen.de, was keiner kauft, was nicht von mir ist. Also es gibt im Moment ein Fallen, was man kaufen kann in Deutschland.
Cool.
Mit Kickstarter.
Und los.
Wer schnell ist. Was erwartet einen, wenn man das Spiel auspackt? Versuche ich ja immer deutlich zu machen. Ihr werdet jetzt sehr viele Begriffe hören, die ich jetzt so nicht erkläre, sondern das werde ich dann später erklären. Ich habe jetzt, wenn man den Kickstarter hat und so weiter, hat man halt 7 Bösewicht und 6 Helden. Im Grundspiel sind 3-3. Also das ist schon ein ziemlicher Unterschied. Dann hat jeder von denen hat ein eigenes Kartendeck. Es gibt, zum Overlord gehört immer der gewisse Endkampf. Also dieses Final Battle ist immer auf den Overlord ausgerichtet. Dann gibt es Skillkarten für die Helden, gibt spezielle Skillkarten und es gibt teilweise auch Extra-Effekte für die jeweiligen Charaktere. Also beim Kickstarter Exclusive sind halt dann nachher Charaktere dabei, die auch ein bisschen jetzt in Anführungszeichen schwieriger zu spielen sind, wo es dann irgendwelche Sonderfähigkeit gibt und Tokens und sowas alles. Also das ist dann, gehört auch noch dazu. Zu den Helden kommen Power-Cards, Treasure-Cards, Equipment-Cards und Würfel. Und der Overlord hat Power-Cards, Omen-Cards, Critical-Cards, Creature-Cards und Würfel. Hm. Ja, also Würfel haben beide. Dazu gibt es ganz viele Marker, also XP-Marker und Wunden-Marker und Aufladungsmarker und Future-Marker und Reward-Tokens, ja?
Muss man die Würfel,
unterbrich mich.
Muss man die Würfel einsetzen? Also Würfel und einsetzen?
Nein, man muss die Würfel würfeln und nicht einsetzen.
Also es ist kein
Würfel. Es ist kein Würfeleinsatzspiel.
Okay, brauche ich nur geklärt haben.
Das Wichtigste an diesem Spiel sind die Storykarten. Und da sind im Grundspiel irgendwie 50 dabei. Und ich habe jetzt auch über 100. Na, das ist einfach die Varianz, die dieses Spiel nachher auch ausmacht. Wie baut man es auf? Ich habe 2 große Playermates, mit denen ich das dann aufbauen kann. Das macht das ein bisschen einfacher. Wir haben ja, oder hatte Robert darüber gesprochen, oder wir haben darüber gesprochen. Ich habe das ja mit Robert mal gespielt, von den Chaosbären. Und er war ja ein bisschen
irritiert davon. Den möchte ich hier ausnahmsweise mal nicht grüßen. Der hat gesagt, ich grüße zu viel.
Dann grüße ich den Robert. Hallo Robert.
Boah.
Der war ein bisschen irritiert davon, wie viele Kartenstapel er irgendwie liegen hatte und dass da noch was hinkommt und da noch was hinkommt und so. Den Helden, also man sucht sich einen Held aus. Also es gibt so ein paar Sachen, die man halt gemeinsam macht. Also man sucht sich einen Held aus und man sucht sich einen Overlord aus.
Ich mach das asymmetrisch, ja?
Ja.
Gut, man kann nicht Held und Held spielen.
Man kann nicht Held und Held spielen.
Hätte ja sein können, dass sie sich vielleicht in der Arena treffen und auf die Mütze hauen.
Nein, man kann nur Held und Overlord spielen. Und ich versuche dann schon so, dass ich meistens zuerst den Helden aussuchen lasse und ich dann einen passenden Overlord dazu aussuche, weil es gibt da schon Overlords, die dann zu heftig sind zu anderen Helden. Also das ist so ein bisschen, das kann man dann schon machen, aber das sollte man dann vielleicht auch mit leidgeprüften Spielern machen. Also jetzt zum Erstspiel oder zum Zweitspiel sollte man dann schon gucken, dass es so ein bisschen aufeinander passt. Dann hat man immer einen ganzen Stapel von allgemeinen Powercards. Jeweils einmal speziell für Helden und einmal speziell für Overlords. Und man hat 10 Karten, die für einen selber gelten, also die nur zum Charakter sind. Und man mischt halt aus diesen allgemeinen Karten 10 zu seinen 10, die zum Charakter gehören, dazu. Sodass man auch nie weiß, welche Powercards im Spiel sind. Hm. Jeweils.
Man kennt seine Kräfte gar nicht.
Nee. Also du kennst nur deine persönlichen Karten, die kennst du, die drin sind. Die sind auf jeden Fall drin. Und dann sind halt von den 20 allgemeinen Karten 10 drin. Das heißt, du kannst nie so genau drauf spielen, die Karte kommt irgendwann. Sondern es kann sein, dass die Karte gar nicht im Spiel ist. Und dann bekommt man 3 Aufladetoken und 5 Fortune-Token. Fortune ist sozusagen wie eine Währung, so ein bisschen in dem Spiel. Also mit Fortune bezahlt man alles Mögliche. Der Held muss dann noch seine Treasure-Karten mischen und dann kriegt der hat so Skill-Karten, die muss der sortieren und kriegt halt Start-Equipment. Ne? Also der hat so auf seinem Bogen, auf seinem Charakterbogen hat er draufstehen, was er für ein Start-Equipment hat. Das bekommt der. während der Overlord, also das, was die Treasure-Karten für den Helden sind, also die Schatzkarten sind für den Overlord die Omen-Karten, die werden gemischt, dann hat er die Critical Cards und der hat halt Kreaturen, die ihn unterstützen.
Ich bin Level 1. Ich bin sehr froh, dass wir keine Anglizismenkasse haben.
Ja, das geht bei dem Spiel einfach nicht. Also das alles zu übersetzen wäre echt doof.
Okay.
Das ist ein englisches Spiel, da fange ich jetzt nicht an, nur deutsche Begriffe zu benutzen. Dann komme ich total durcheinander, weil ich spiele das auch komplett nur auf Englisch.
Was, du redest dann Englisch die ganze Zeit mit deinem Gegenüber? Well, ja, now you are going to die.
Also dadurch, dass es so textlastig ist, bleibt man viel im Englischen drin. Also es kommt dann immer darauf an, wie gut mein Gegenüber Englisch kann. Also mit dem Dirk vom Ablagestab würde ich bestimmt das Spiel komplett auf Englisch spielen. Und er würde mich die ganze Zeit korrigieren, weil ich irgendwas falsch ausspreche.
Ja, das wollte ich auch schon eben korrigieren, aber du warst so im Flow. Selbst ich wollte dich schon korrigieren.
Selbst du wolltest mich schon. Ich habe Playmates schon wieder falsch ausgesprochen.
Ja, genau.
Das mache ich immer.
Playmates. Genau das.
Ja, Playmates. Ich werde mich da irgendwann dran gewöhnen.
An Playmates? Ja, da kann man sich dran gewöhnen. Habe ich dich rausgebracht? Entschuldigung.
Ja, du hast mich rausgebracht.
Let's go on, Playmate.
Ich bin kein Playmate. Dann bekommt man Würfel. Und zwar haben der Held immer zwei weiße Würfel und der Overlord immer zwei schwarze Würfel. Dann kriegt jeder drei rote Würfel und sechs blaue Würfel. Die Würfel sind deswegen, haben unterschiedliche Farben, weil die unterschiedlich gewertet werden. Dann sucht man sich drei Storykarten raus. Das ist halt das, was das Spiel voranbringt. Die können thematisch sein oder auch nicht. Also thematisch bedeutet, ich kann als Overlord mir schon drei Karten aussuchen, die komplett thematisch hintereinander passen. Dann hätte ich aber immer das Problem, dass ich die Karten kenne und sozusagen auf die Karten spielen kann. Und deswegen kann das, wenn man das mit mir spielt, schon passieren, dass die Storykarten nicht unbedingt thematisch hintereinander passen. Also erst kloppe ich mich mit irgendwelchen Orks, dann muss ich einen Goblin finden und die dritte Karte kümmert sich halt darum, irgendeinen Schatz zu suchen. Aber dafür weiß ich als Overlord nicht auswendig, was kommen wird. Und das finde ich eigentlich nicht schlecht, weil sonst könnte ich ja daraufhin spielen und irgendwelche anderen Entscheidungen treffen. Und ich versuche...
Bei gefühlten drei Exemplaren, die es in Deutschland gibt von diesem Spiel, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das gegen dich spielt, gar nicht mal so gering.
Ja. Deswegen hört ihr jetzt auch alle, wie ich das mit euch spielen werde. Und wie gesagt, für eine Partie Fallen, da kann man mich jederzeit wecken. Das ist eine 10. Also das spiele ich so gerne.
Falls ihr einen live gespielt Podcast-Audio-Folge haben wollt, wo wir das live spielen, dann sagt Bescheid. Für euch alle. In gebrochenem Englisch.
Nein, das spielen wir dann auf Deutsch.
Okay, abgemacht.
Dann gibt es noch sechs Karten, die den Shadow Track darstellen. Und zwar ist es in dem Spiel wichtig, ob man im Dunkeln oder im Hellen spielt. Und es gibt halt drei Karten im Dunkeln, drei Karten im Hellen.
Ich sehe dich gerade am Licht.
Nein, man macht nicht das Licht aus.
Das ist valide. Ich habe hier Labyrinth gespielt. Verrückte Labyrinth, das muss man auch im Dunkeln spielen. Wirklich, also buchstäblich.
Ja, das hier spielt man nicht im Dunkeln, sondern durch den Shadow Track wird angezeigt, ob man im Hellen oder im Dunkeln gerade ist.
Bist du sicher? Vielleicht haben die ja so
Dunkeltinte
drauf. Okay.
Dann ziehen der Held und der Overlord jeweils zwei Power Cards. Der Held sucht sich einen von seinen Skills aus, mit denen er beginnt, und der Overlord zieht sich 4 Einer-Kreaturen. Dann werden die Reward Tokens noch gemischt. Und dann können wir anfangen zu spielen.
Yay.
Yeah. Ich habe ja schon gesagt, dass das Spiel total textlastig ist. Es erinnert mich immer so an die Abenteuerbücher. Na, also weil es halt ganz viel drum geht, das und das kommt und wie entscheidest du dich. Und das ist halt genau das, was man macht mit diesen Storycards. Der Overlord hat die Storycards. Ganz am Anfang bekommt der Held eine Geschichte, die zum Overlord passt. Also die ist halt hinten auf dem Overlord drauf. Und das ist die erste Entscheidung, die der Held schon treffen muss. Und das ist zum Beispiel beim Forge Master, wird halt gesagt, als Geschichte, ne, der hat halt die ganzen Dorfbewohner unterjocht und die Orte sind leer und überall laufen Spinnen mit Metallbeinen rum. Und dann ist die Aufgabe, die man bekommt als Held, dass man die Stadtbevölkerung retten soll, bevor der Forge Master die alle in seine Minions verwandelt. Hm. Und dann ist die erste Entscheidung, die man treffen muss, ob man jetzt den Eisenspinnen folgt oder ob man die Stadt untersucht. Hm. Na, ob man in die Stadt geht und sich erstmal die Stadt anguckt.
Ich möchte die Stadt untersuchen.
Du möchtest die Stadt untersuchen? Okay. Das wäre für dich was Negatives, aber der Shadow Track beginnt im Hellen. Also das ist halt einfach das, wenn der Held was Positives bekommt, dann startet das Spiel im Dunkeln. Mhm. Und wenn der Held was Negatives bekommt, startet das Spiel im Hellen. Also so wird das so ein bisschen ausgeglichen. Und dann geht es schon an die Storykarten. Na, das ist so die erste Entscheidung, die gehört halt zum Dungeon Lord. Und danach hat man halt Storykarten. Und auf jeder Storykarte kommt erst wieder ein einleitender Text, ne, also worum es gerade geht. Ne, also du bist in der Burg und du jagst gerade einen Ork hinterher, du machst die Tür auf und dann. Und dann kriegst du halt immer einen Satz vorgelesen und musst dich entscheiden wieder als Held. Und auf so einer Storykarte sind 4 Challenges drauf. Und jeweils nach der Entscheidung, die du machst, kannst du halt wie so Wege, ne, kannst du halt nachher weiter Wege gehen und andere wieder nicht. Ne? Mhm. Weil da halt einfach du, das ist wie so ein Baum, den du runtergehst. Und so läuft das dann weiter und ganz zum Schluss von der Karte gibt es so eine Endabrechnung, wie man halt, welchen Weg man genommen hat und dann kriegt der Held halt dementsprechend Punkte. Mhm. Ne? Bei den Challenges gibt es 3 verschiedene Arten. Rot ist eine Kraft-Challenge, gelb ist Beweglichkeit und grün ist Intelligenz.
Mhm. Na? Was für Arten von Helden habe ich so? Klassische Barbar, Zauberer.
Genau, also ich habe eine Zauberin, ich habe eine Spruchweberin, ich habe einen Bogenschützen, ich habe einen Helden, ja. Ich habe einen Ritter, ich habe einen Magierzwerg. Sowas. Und die anderen sind halt, ich habe einen Drachenlord, ich habe einen Forgemeister, ich habe eine Spinnenkönigin, sowas halt. Okay. Die Spider Queen, muss ich sagen, spiele ich übrigens sehr gerne.
Hm. Hast du die?
Ja.
Weil du ja so gerne Spinnen magst.
Psst, man muss ja nicht alles hier ausplaudern. Das Challenge-Ergebnis wird dann immer ausgewürfelt. Also eigentlich sind das immer nur Würfelaufgaben. Und dafür stehen auf dem Charakterbogen des Helden, welche Würfel er bei welcher Challenge hat. Na, deswegen habe ich auch gerade gesagt, rot ist das, gelb ist das. Man redet nachher nicht, du hast eine Kraft-Challenge, sondern du hast eine rote Challenge. Hm. Na, und bei rot hat er bestimmte Würfel und bei gelb hat er einen bestimmten Würfel und bei grün hat er einen bestimmten Würfel oder hat auch vielleicht keinen Würfel. Also das ist einfach das, was für ihn dazukommt. Während der Overlord immer die Würfel darüber kriegt, mit welchen Kreaturen er kämpft. Hm. Na, die Grundwürfel hat man immer. Das sind diese 2 weißen oder diese, beziehungsweise die 2 schwarzen. Also der Overlord hat die in schwarz, der Held hat die in weiß. Und auf denen ist keine Leerseite drauf. Wir haben 2x2 Schwerter drauf. Schwerter ist nachher das, worum es beim Kampf geht.
Gibt es noch andere Symbole
haben 4,
außer Schwerter?
Nein, wir haben 4x1 Schwert drauf. Und haben dann zu diesem einen Schwert einmal so eine Aufladung. Und wir haben Wunden und einmal beides. Das ist das, was auf diesen Standardwürfeln, also auf den 2 Würfeln ist, die man immer dabei hat. Die nächstbesseren sind die roten Würfel, die haben eine Leerseite, haben noch 1x2 Schwerter drauf und 4x1 Schwert und einmal eine Aufladung. Und die blauen Würfel haben schon 2 Leerseiten und nur noch 4 Schwerter, also 4 Einzelschwerterseiten. Na, das sind also die schlechtesten Würfel. Und Powerkarten, die wir auf der Hand haben, die können wir halt dazu nutzen, diese Würfel-Challenges irgendwie zu beeinflussen. Na, also mehr Würfel, neu würfeln, vom anderen Würfel wegnehmen oder irgendwelche Werte verändern oder irgendwelche Schritte gehen. Und so. Also dafür sind Powerkarten da. Mhm. Die bezahlt man mit diesen Fortune-Token. Na, und die haben auch, deswegen ist es wichtig, ob man im Hellen oder im Dunkeln spielt, unterschiedliche Kosten. Ne? Also meistens ist es für einen Helden günstiger, wenn man im Hellen spielt und teurer, wenn man im Dunkeln spielt und genauso andersherum für den Overlord. Die Karten, die der hat. Hm. Ne? Sodass man halt immer so ein bisschen versucht, dass die Karten dann halt auch dann zu spielen, wann sie für einen selbst günstig ist. Also die Auswahl der Challenge beginnt eigentlich damit, dass der Held sich halt überlegt, welchen Weg er geht. Ne? Also entweder verstecke ich mich hinter der Mauer oder gehe den Turm hinauf oder sowas. Und dann sieht der Overlord, sieht auf seiner Storykarte, was dann für eine Challenge kommt. Und sagt dann halt auch an, wir spielen jetzt eine rote Challenge. Und dann legt man seine Würfel zurecht. Und der Overlord muss zuerst seinen kompletten Würfelwurf machen und sucht sich dann erstmal ein Monster aus, was möglichst zu der Challenge-Farbe passt, also zu der Challenge passt. Der hat immer bestimmte Würfel, die er darüber kriegt, aber auf dem Monster stehen unten immer irgendwelche Sonderfähigkeiten, die man dann nur kriegt, wenn die Farbe der Challenge sozusagen übereinstimmt. Darüber kriegt man Würfel, also man hat ja immer seine Grundwürfel und über alles andere bekommt man Sonderwürfel dazu. Dann gibt es etwas, das nennt sich Ultimate Ability. Das hat mit diesen Aufladungen zu tun. Wenn man 3 Aufladungen hat, kann man alle Aufladungen ausgeben, um diese Ultimate Ability freizuschalten, die halt auch immer noch mal Zusatzwürfel gibt. Und die ist meistens auch besser oder schlechter, jeweils im Hellen oder im Dunkeln. Also da hat Hell und Dunkel auch noch mal eine Bedeutung. Und man kann sich über Fortune auch noch mal Würfel dazu kaufen. Allerdings nur blaue Würfel. Also man kann sich für einen Fortune einen blauen Würfel kaufen. Höchstens kann man sich für 2 Fortune 2 blaue Würfel kaufen. Das ist so meistens das Limit. Es gibt 1-2 Charaktere, die das mit rein dürfen, aber meistens sind es 2. Und dann macht der Overlord zuerst mal seinen kompletten Würfelwurf. Und entscheidet dann halt irgendwann aufzuhören. Also nicht noch irgendwas mit Powerkarten zu verändern oder so. Und sagt dann irgendwann, das ist mein Ergebnis. Und dann weiß der Held ganz genau, ich muss jetzt das und das überbieten. Na, also wenn der Overlord geschafft hat, gut zu würfeln und hat 7 Schwerter gewürfelt, weiß der Held, ich muss, um diese Challenge zu schaffen, 8 Schwerter würfeln. Und das ist eigentlich das, worum es geht. Also auch der guckt dann halt, welche Würfel habe ich in der Challenge, würfelt die, überlegt, ob er seine Ultimate Ability ausgibt und guckt dann, ob er was von seinem Equipment benutzt. Ne? Also der Held hat ja keine Monster, die für ihn kämpfen, also keine Kreaturen, sondern der Held hat Equipment, mit dem er angreifen kann und guckt da halt sozusagen, was er davon extra benutzt. Die müssen dann aber getappt werden. Ja, ich weiß, ich darf tappen nicht sagen. Soll ich Exhausten sagen? Ich sag tappen, dann weiß jeder, was damit gemeint ist. Die werden dann
90 Grad zur Seite.
Um 90 Grad zur Seite drehen, also tappen.
Erschöpfen.
Erschöpfen.
Meistens. Oder erschöpfen ist auch oft rumdrehen, also auf die Rückseite drehen.
Die werden getappt. Okay. Die werden getappt, fertig aus. Der bekommt seine zusätzlichen Würfel durch die Würfel auf der Charakterkarte und auf den Skillkarten. Also der darf sich ja am Anfang eine seiner Skillkarten aussuchen und da steht dann auch immer ein Würfel dabei, den er dann hat. Also da sind auch diese Challenge-Farben mit drauf und da stehen dann sozusagen zusätzliche Würfel drauf. So kommt der Held an zusätzliche Würfel. Ne, der Overlord kommt dazu, indem er seine Monster immer weiter upgradet und der Held hat, indem er seine Skills upgradet. Und der Held kann halt genau entscheiden, wie viel er ausgibt von seinen Sondersachen, weil manchmal lohnt sich das einfach nicht. Manchmal hat man so schlecht gewürfelt, dass man halt einfach sagt, okay, da butter ich jetzt nicht mehr rein, weil das werde ich eh nicht schaffen. Das ist halt das Gute, der Overlord muss seinen ganzen ersten Zug zu Ende machen, bevor der Held überhaupt würfelt.
Wie oft kommt das dann vor, dass du sagst, okay, das sind jetzt 10, die ich da würfeln muss und dann lasse ich es direkt?
Oder immer wieder.
Also
immer wieder. Also das ist schon so,
das ist nicht frustrierend?
Nö. Okay. Es ist nicht frustrierend, weil eine Challenge zu verlieren ist nicht schlimm. Und das passiert auf der anderen Seite ja genauso. Also wenn ich mit 5 Grundwürfeln irgendwie 4 Schwerter würfel als Overlord, dann werde ich auch einen Teufel tun, da irgendwie ganz viel reinzubuttern und da jetzt alles Mögliche auszugeben, weil man hat sein ganzes Equipment sozusagen, was man hat, ja für 4 Challenges, also immer für eine ganze Storykarte. Das heißt, da muss ich auch ein bisschen mit haushalten und so. Und deswegen überlegt man schon, für was man was ausgibt. Denn, und das ist das Schöne an dem Spiel, so eine Challenge zu gewinnen ist zwar ganz schön, ist aber nicht das Wichtigste. Also man, der Gewinner bekommt ein XP. Dann darf man sich zwei der Reward-Token umdrehen und einen davon aussuchen. Sich dann die Belohnung nehmen. Und der Verlierer darf sich auch einen zusätzlichen Reward-Token umdrehen und darf dann aus dem übrig gebliebenen, den er neu gezogen hat, auch wieder einen aussuchen. Ne? Also der bekommt nur keinen XP, aber der bekommt trotzdem eine Belohnung. Und da sind zum Beispiel Schritte auf diesem Shadow-Track drauf. Also man kann halt, wenn man versuchen möchte, so lange wie möglich in seiner Richtung zu spielen, dann hat man drei Schritte, die man runtergehen kann, damit es einfach länger dauert, bis der andere den Track wieder nach oben schiebt. Dann gibt es Fortune, es gibt Powerkarten darunter, es gibt sogar Schatz- und Omen-Karten, es gibt Aufladung, da ist alles Mögliche dabei. Na, deswegen ist es nicht so schlimm zu verlieren. Na, und dann geht man halt einfach weiter in der Challenge. Was ganz wichtig ist, ist, während des Würfelwurfes müssen alle Wunden und Aufladungen und so direkt ausgeführt werden. Also wenn ich das würfel, muss ich direkt sagen, der und der kriegt die Wunde. Hm. Na? Hm. Und das ist halt, der Overlord muss die Kreatur, die er im Kampf benutzt hat, tappen. Also die steht ihm dann erstmal nicht zur Verfügung, sondern erst, wenn alle Kreaturen getappt sind, werden alle wieder enttappt. Also halt auch der kann jetzt nicht die ganze Zeit nur mit seiner stärksten Kreatur kämpfen, sondern er hat halt einen Pool, aus dem er auswählen kann, und alle, mit der er schon gekämpft hat, kann er da nichts mehr machen. Der Overlord kann sich für die XP halt bessere Kreaturen kaufen. Also eine Einer auf eine Zweier auf eine Dreier. Und genauso viel XP kostet das immer. Also wenn ich eine Einer auf eine Zweier, kostet zwei XP und so weiter. Dadurch werden die halt stärker. Das kann ich immer am Ende einer Challenge machen. Und die Monster haben einen Rüstungswert. Ein Einser-Monster hat einen Rüstungswert von 2. Und wenn auf diesem Monster 2 Wunden sind, die der Held durch die Würfe machen kann oder durch Karten und so weiter, stirbt das und der Held bekommt ein XP. Hm. Na, also der Held hat sehr viel mehr Möglichkeiten, XPs zu kriegen wie der Overlord, weil er halt einfach durchs Töten auch noch XPs kriegt. Und das ist halt das, was man halt am Ende der Runde machen kann. Der Held kann, wie gesagt, seine Gegenstände benutzen, die dann halt am Ende einer Storykarte erst wieder enttappt werden. Und für XPs kann er sich Skills kaufen. Und diese Skills bauen halt aufeinander auf. Er hat 3 verschiedene Arten und die kosten 3, 5 und 7 XPs. Und auf die Dreierkarte geht die Fünferkarte drauf, auf die Fünferkarte geht die Siebenerkarte drauf. Und die verbessert halt immer die Würfelauswahl, die ich habe. Das ist halt das, was du machst. Du hast halt dadurch diesen Würfelausbau und der Held hat auch einen Rüstungswert, meistens so von 8 oder höchstens 9. Das kann sich über Treasure-Karten verbessern. Und wenn der Overlord so die Rüstung vom Helden bricht, dann kriegt er eine Critical Card. Also dafür sind diese Critical Cards da. Und die werden auch gemischt, also die werden nicht ausgesucht. Und dann gezogen, und das kann halt ganz, also es kann ganz schlimm sein und es kann weniger schlimm sein. Also da kann man halt auch Glück haben als Held, dass man irgendwie weniger schlimm eingeschränkt wird. Dazu gibt es noch besondere Challenges. Die können schwer oder leicht sein. Ne? Also schwer bedeutet, der Overlord kriegt einen blauen Würfel mehr, leicht, der Held kriegt einen blauen Würfel mehr. Dann gibt es eine Schatz-Challenge und genauso eine Omen-Challenge. Eine Schatz-Challenge ist halt etwas, was der Held gewinnen möchte, weil er dadurch einen Schatz bekommt. Und eine Omen-Challenge ist das, was der Overlord gewinnen möchte, weil er dadurch eine Omen-Karte kriegt. Und die Omen-Karten sind immer richtig böse, muss man sagen. Also
richtig gut, man versucht, für den Overlord.
Richtig gut für den Overlord, genau. Das ist halt so ein bisschen was, warum ich immer sage, ich will mir die Karten nicht aussuchen. Weil es gibt Karten, auf denen sind 2 oder 3 Omen-Challenge drauf, wo der Held gar nicht dran vorbeigehen kann. Und vielleicht nur eine Schatz-Challenge. Und dafür gibt es aber auch Karten, auf denen sind 3 Schatz-Challenge drauf und nicht eine Omen-Challenge. Hm. Und das ist einfach sowas, ich möchte gar nicht erst in die Versuchung kommen, mir nachher irgendwie Karten zusammenzustellen. Und halt einfach zu überlegen, ich gucke mir die Karten an, was drauf ist. Und dementsprechend stelle ich diese Story-Karten zusammen. Das könnte man machen, aber das mache ich halt nicht.
Sei denn, dein Gegenüber ist zu gut.
Ja, aber dann tariere ich das lieber dadurch aus, dass ich den passenden Overlord dazu nehme. Na, also es gibt halt einfach schon sehr brutale Overlords, muss ich sagen. Also der Ogre King ist schon jemand, der richtig viel Schaden machen kann. Na, also das ist dann immer so, das muss man so ein bisschen gucken. Am Ende von so einer Karte bekommt der Held dann, je nachdem, welchen Weg er gegangen ist, XPs. Und der Dungeon Lord kriegt bei der ersten 1, bei der zweiten 2 und bei der dritten 3 XPs. Und dann kann man die halt nochmal ausgeben, kann halt nochmal aufleveln und so weiter. Und dann bekommt man vor der nächsten Runde, wieder werden alle Karten enttappt, man bekommt 5 Fortune und dann geht's wieder weiter. Na? Und das macht man dann 3 Karten lang. Und das Schöne daran finde ich, dass es halt wirklich sehr storylastig ist. Also wirklich so dieses, ach ja, und ich laufe da durch und ich mache jetzt das und ich mache jetzt das und ich mache jetzt das. Aber es ist eigentlich ein Würfelspiel. Ein leichtes Würfelspiel, wo man halt irgendwie versucht, sich für den Endkampf, der dann irgendwann kommt, aufzurüsten. Hm. Der Endkampf kommt nach 3 Karten und der ist jetzt wieder auf den Overlord zugeschnitten. Und da geht es eigentlich nur drum, wer zuerst die ersten 3, also das sind dann Karten jetzt, also einzelne Karten. Und da geht es einfach nur drum, da ist immer eine Challenge-Farbe drauf. Und entweder was Positives für den Helden, was Negatives für den Dungeon Lord oder andersrum. Und dann geht es einfach nur drum, wer als erstes 3 davon gewinnt, hat gewonnen. Hm. Und das ist das Coole bei dem Spiel, dass dieser fast immer der Endkampf entscheidet und dass es ganz häufig so ist, dass man wirklich erst bei der 5. Karte den ganzen Battle entscheidet. Hm. Also selbst wenn man viel zwischendrin verloren hat vorher, der Held oder der Overlord, ist es nicht so, dass man nicht im Endkampf eigentlich gut mitkämpfen kann. Also da ist es ziemlich gut gebalanced, muss ich sagen. Also selbst wenn man das Gefühl hat, ich habe mich nicht richtig aufgebaut bekommen und so, hat man doch so viele XPs zwischendrin gesammelt, einfach weil man halt auch automatisch XPs am Ende von so einer Karte bekommt, egal ob man gewonnen oder verloren hat, ist es dadurch ganz gut gebalanced, dass man sich schon für den Endkampf vorbereitet hat. Das ist Fallen.
Das ist Fallen. Fallen.
Das ist Fallen. Warum ist das für mich eine 10?
Ich bin ganz Ohr.
Du bist ganz Ohr. Ich mag total diese Storykarten und dieses Abenteuerfeeling. Man muss dazu aber sagen, dass die halt komplett auf Englisch sind und es ist nicht unbedingt das leichteste Englisch. Also es ist teilweise auch Slang-Englisch und so mit dabei. Wenn man Englisch schlecht vorlesen kann, ist es schwierig. Und wenn man Englisch simultan übersetzen muss, macht das Spiel eigentlich auch wenig Spaß. Na, also das ist einfach, dann wird es anstrengend. Ich habe mal welche gehabt, die es dann unbedingt spielen wollten und wo dann der eine, der besser Englisch konnte, halt dem Helden die Storykarten übersetzt hat. Und das ist dann schon sehr anstrengend, also weil es halt auch einfach nicht so leichtes Englisch ist. Also selbst für mich, für jemand wie mich, die viel Englisch liest und so weiter, ist das nicht unbedingt was, dass ich jedes Wort immer verstehe oder so, sondern ich auch mal was nachgucken muss. Aber ich finde diese Story total cool und ich mag das, dass man sich so ein bisschen entscheiden muss und so. Aber im Endeffekt ist das eigentlich nur ein seichtes Würfelspiel. Und deswegen ist das für mich eine 10, für die du mich immer wecken kannst, weil ich das eigentlich immer gerne spiele. Also das ist für mich das perfekte Feierabendspiel. Na, also das kann ich immer spielen. Also ich kann noch so tot sein. Ich mag das einfach, weil ich kann das auch nur aus dem Bauch heraus spielen. Also ich kann versuchen, das strategisch zu spielen. Also so viele strategische Möglichkeiten habe ich jetzt auch nicht, aber ich kann natürlich mir viel Gedanken dabei machen. Ich kann aber auch einfach nur würfeln.
So wie sich das für mich anhört, ist das halt die Faszination schon so, dass du eine epische Geschichte erlebst, wo viele Entscheidungen getroffen werden und dann halt entsprechend diese Herausforderungen gemacht werden. Und du hast halt dieses Aufleveln von beiden Seiten für diesen Endkampf. Ja. Und wenn man das alles in einer 90 Minuten, sagtest du, Erfahrung reinbringen kann, hört sich das definitiv so an, dass man das mal spielen könnte, ja.
Also man muss sagen, die 90 Minuten sind halt wirklich bei den Parteien, die beide das Spiel kennen.
Ja.
Na, also wo du nichts mehr erklären musst. Jeder guckt sich seinen Helden an und sagt, okay, ich kann das und das und guckt sich kurz seine Skillkarten an und dann geht's los. Ja. Na? Ja, also für mich das perfekte Zweierspiel. Und ich muss sagen, eins der ganz wenigen Zweierspiele in meiner Sammlung. rein Zweierspiele. Das habe ich dann gemerkt, als ich mich auf die Sendung vorbereitet habe.
Wo unser Thema ja Zweispielerspiele ist, neben Fallen. Ja, soll ich mal anfangen, was ich da herausgefunden habe?
Ja, ich wäre echt froh, wenn du mal ein bisschen redest. Ja, es könnte. Dann kann ich versuchen, dich rauszubringen.
Ja, du kannst es versuchen.
Ich glaube, da bin ich gar nicht mehr fit genug für.
Nee. Ja, die Geschichte der Zweispielerspiele ist bei mir tatsächlich so ein bisschen historisch bedingt, weil so die ersten wirklichen Zweispielerspiele, die mir länger Spaß gemacht haben, war zum Beispiel eines der ersten, ziehe ich jetzt mal vor, war nicht das erste, es kam schon nach dem, was ich als zweites sagen werde. Nein, Kahuna heißt das. Kahuna ist Inselmagie für zwei. Das ist wunderschöne Inseln, die man mit Stegen belegen muss. Und wenn man die Mehrzahl, also die haben vorgefertigte, ist eine Inselgruppe auf einem Spielfeld. Und man hat, diese Inselgruppen sind durch Linien verbunden. Und da kann man einen Steg hinlegen an eine Insel. Und wenn man mehr Stege hat als alle anderen, also die Hälfte oder mehr, dann gehört einem die Insel. Man kann einen seiner Steine drauflegen. Das sind so Hände auf weißen oder schwarzen Stein. Runden Stein.
Zylinder alle anderen Stein. Ist natürlich schön beim Zweierspiel.
Ja, alle anderen Gegner. Mitspieler. Und dann gehört einem die Insel und dann ist das gut, diese Insel zu besitzen. Und ich darf überall da einen Steg dran legen, wozu ich eine Inselkarte habe, weil man dann hat einen Satz von Karten, wo dann die Inseln entsprechend drauf sind. So, und dann kann man sagen, okay, ich setze an, was war das? Bali? Was Bali? Bali.
Oh, die hatten auf jeden Fall viele Namen.
Ja, so schöne tropische Inselnamen. Da kann man dann die entsprechende Karte dran setzen. So versucht man sich dann an andere Inseln dran zu setzen, entweder an die eigene oder an die, wo dann halt die Insel hinführt, um dann halt die Mehrheit zu bekommen. Das ist ein Mehrheitenspiel, um dann möglichst viele dieser Inseln zu besitzen, zu kontrollieren. Und das wirkt sehr seicht auf den ersten Blick, ist aber hochtaktisch. Also,
ja, total taktisch.
Da kann man dann auch so Kombos spielen, sodass dann die Stege wieder weggenommen werden, sein eigener eingesetzt wird und alles zusammenbricht in Kettenreaktionen und auf einmal nicht mehr die Mehrheit auf anderen Inseln da ist. Eigentlich ist es schon ein Kriegsspiel.
Das ist schon ein ganz schön böses Zweierspiel. Also da kann man ganz schön sich anschreien bei, wenn man das spielt. Also, ich habe da schon bei geflucht, wenn man so überlegt hat, so, oh Mann. Ich würde jetzt gern das und das und ich habe das und das vorgemacht, dann nimmt er genau da wieder.
Ja. Also, ich kann mich nicht an Fluchen erinnern, weil ich spiele nett mit meinen Mitspielern, aber wenn du das so machst, okay.
Ich nicht, ich fluche dabei. Hm. Ich bin sehr emotional beim Spielen. Hm. Nicht so wie du, trocken und langweilig und so, sondern ich bin eher emotional beim Spielen.
Hm. Okay. Kahuna.
Kahuna habe ich auch gern gespielt, muss ich sagen. Ist in letzter Zeit wenig.
Kosmos Verlag. Ich weiß nicht, ob sie das gerade noch haben, aber falls es das noch gibt, ist es bestimmt auch noch gebraucht irgendwo, kann ich sehr empfehlen. Es ist wirklich schnell, klein, taktisch.
Ja, und man kann es schön mitnehmen. Hm. Es ist halt wirklich in einer kleinen Schachtel. Es ist dieses viereckige Format.
Spiele für zwei.
Von Kosmos. Genau. Ja.
Das habe ich viele gespielt. Im Urlaub hauptsächlich.
Ja, wir haben es auch hauptsächlich im Urlaub gespielt. Zu Hause habe ich das nie ausgepackt. Aber im Urlaub war das häufiger dabei, Kahuna, ja.
Das wäre so eine meiner Empfehlungen für ein gutes Zweispielerspiel. Hast du noch etwas?
Ja, ich bin in etwas anderer. Also ich habe jetzt nur Spiele rausgesucht, die ich richtig gut zu zweit finde und die ich zu zweit spiele.
Hm.
Ich bin gespannt, was du nachher noch so alles sagst und dann werde ich mal noch so sagen, was ich so alles habe. Also ich war echt irritiert, ich habe fast keine reinen Zweierspiele. Und die Zweierspiele, die ich habe, spiele ich fast nicht. Aber
gute Voraussetzung für dieses Thema.
Ja, aber ich habe Spiele, die ich einfach gerne zu zweit spiele und wo ich denke, dass sie zu zweit am besten sind. Und das Erste, was ich nennen will, ist Dice Throne.
Ja.
Ne? Wo ich ja gerade gesagt habe, dass es zu 8 echt schlimm sein kann. Also mit viel Downtime, obwohl die ihren Spaß hatten. Dice Throne, finde ich, ist 1:1 echt richtig gut, weil es ist einfach ein Halbstundenspiel. Mhm. Was mir nicht das Gefühl gibt, es ist total seicht. Obwohl es eigentlich nur etwas mehr als Kniffel ist. Also wir haben halt Karten. Ich glaube, ich habe Dice Throne häufig genug erklärt in letzter Zeit, weil mich dieses Spiel einfach die ganze Zeit begleitet. Jeder hat halt einen Held. Der Held hat unterschiedliche Statuseffekte und Möglichkeiten. Jeder Held hat eigene Würfel und ein eigenes Kartendeck. Und mit diesen Karten kann man halt seine Würfelwürfe verbessern oder die Würfelwürfe der anderen verschlechtern oder dem anderen irgendwie sammeln. Oder weglegen oder
genau.
Ne, also insgesamt sein Spiel beeinflussen. Und ansonsten ist es halt so, dass man wie bei Kniffel auch 3-mal würfeln darf, immer irgendwelche Würfel rausnimmt, die sammeln muss. Es gibt eine große und eine kleine Straße oder sonst, dass man irgendwelche
Karten,
Symbole zusammen durch hat.
Diese Karten dann tatsächlich noch richtig manipulieren kann, sodass man dann nochmal alles neu würfeln kann oder nochmal einen Würfel drehen kann und sowas. Also schon mächtiger als Kniffel, was das Ganze dann auch zu dem besseren Kniffel macht für mich. Also Kniffel finde ich generell ziemlich langweilig, aber das hat ja Spaß gemacht. Auch wenn das für mich nicht so dolle gelaufen ist in den Partien, die ich jetzt mit dir gespielt habe.
Ja, aber ich meine, du hast eine Partie verloren und die andere haben wir abgebrochen, weil wir dann ja mit allen spielen konnten.
Genau, aber die eine Partie habe ich haushoch verloren.
Ja, das war ja dein Erstspiel. Ich bin da schon viel mehr drin, weißt du? Aber das ist, ich finde es super zu zweit. Also ich habe das jetzt in vielen Konstellationen gespielt. Zu zweit ist es einfach ein richtig gutes Spiel, wo ich auch Bock drauf habe, es zu zweit zu spielen. Es ist kurz, es ist kurzweilig. Also wenn ich jetzt keine Zeit hätte, um 1,5 Stunden vorhin zu spielen, würde ich zu Dice Throne greifen.
Es ist auf Englisch?
Ja, es ist auch wieder auf Englisch, aber es ist nicht so textlastig. Ja, aber man kann es... ja, aber man kann es bestellen im Moment.
Hm?
Also man kann es auf der Seite
bestellen. Es gibt zwei
bestellen.
Seasons, ne? Also
es gibt zwei Seasons.
Also zwei verschiedene
Season 2 und im März kommt Season 3. Also wer ein bisschen warten kann, hat im März dann nochmal die Chance, mit dem neuen Kickstarter voll All-In einzusteigen, wenn er möchte. Dann wird es auch nochmal günstiger und kostet nicht 260 Euro, wie im Moment, wenn man alles zusammen haben möchte. Ansonsten kann ich einfach Season 1 kriegt man für 40 Euro und da hat man 6 Helden drin. Das reicht auch erstmal. Also das ist so, finde ich cool, spiele ich total gerne. Ich spiele halt zu zweit selten kurze Spiele, muss ich halt einfach sagen. Also, aber das ist ein Spiel, was jetzt auch häufiger mal zu zweit auf den Tisch kam.
Meine zweite Nennung bei diesem Zweispieler-Spiel ist auch wieder historisch, weil das habe ich auch sehr, sehr oft gespielt. Und es ist so eine Ansammlung. Also man fängt mit Catan im Kartenspiel an, damals 96. Wobei, das habe ich ein bisschen später angefangen, als dann so nach dem Turnierset, das war so eine komische Veröffentlichungssache, du hattest erst so ein Catan-Spiel, was man mit einem Spiel zu zweit spielen konnte. Und dann kamen diese Turniersets und dann konnte man sich seine eigenen Decks zusammenstellen, so ein bisschen wie Magic war das. Und irgendwann kamen dann auch noch andere Spiele raus, unter anderem das Sternenschiff Catan. Und das ist in sich geschlossen, also es gibt keine Erweiterung dafür, es gibt nur dieses eine Spiel. Aber es ist so gut aufeinander abgestimmt, dass ich das immer mal wieder über die letzten 20 Jahre, oh Gott, 20 Jahre und mehr immer wieder mal gerne rausgegriffen habe und.
Auch der gelbe Bär merkt, dass er langsam alt wird.
Ja. Aber, ich habe gute Spiele gespielt in meinem, und die nicht vergeudet, diese Zeit. Und dass ich das immer mal wieder rausnehmen kann, ich kann es dann nicht 3-mal hintereinander spielen, vielleicht 2-mal und dann muss ich es wieder weglegen, aber es macht immer wieder Spaß und es hat einige Mechaniken, die ziemlich cool sind, weil man hat so 4 Kartenstapel, die stellen Sektoren dar, in die man reinfliegen kann. Und dann kann man sagen, okay, ich habe so und so viel Geschwindigkeit, meine Antriebe sind, sagen wir mal, 3 und dann würfel ich nochmal und mit einem Würfel, der dann auch nochmal 2 anzeigt, habe ich 5 insgesamt. Dann kann ich diesen 10er Kartenstapel die ersten 5 Karten nacheinander angucken und entscheiden, was ich da mache oder den Flug abbrechen. Und dann habe ich entsprechend viele Aktionen, die ich auch wieder aufwerten kann, ob ich dann, weiß ich, auf dem ersten Planeten tauschen möchte oder nicht. Und dann gehe ich halt bis zu 5 Felder tief da rein und kann dann halt da Aktionen machen. Und wenn ich dann irgendwelche speziellen Planeten da drin habe, an denen ich noch Aufträge machen kann, dann wird so die Komplexität dieses Spieles ganz deutlich, die wirklich in einer Schachtel ein erstaunliches Spielerlebnis birgt. Ja,
Aufträge. Das ist auch wieder die Zwei-Spieler-Schachtel, oder? Wieder Kosmos.
Die Zwei-Spieler-Schachtel, ich glaube, die ist ein bisschen dicker und es ist auch out of print auf jeden Fall, aber es ist ein wirklich gutes Spiel, was so aus der Box man sehr lange mit Spaß haben kann. Wenn man es immer mal.
Und was man auch gebraucht immer bekommt noch.
Ja, ich denke, ja, ich habe gehört, das wird schon ein bisschen schwieriger tatsächlich. Aber ja, es ist sogar noch immer vollzählig bei uns, also vollständig, da sind so viele kleine Chips drin. Man würfelt auch wie bei Siedler, es ist im Prinzip ja, kommt aus der Siedler-Ecke, sodass man irgendwelche Rohstoffe auch produzieren und handeln muss und Aufträge erfüllen muss, gegen Piraten kämpfen kann, sein Schiff aufwerten kann, das Schiff des Gegners aufwerten kann. Es gibt immer so eine Komponente, wo man dem Gegner was abkaufen kann, gegen das er sich nicht wehren kann. Ich glaube, das haben wir eher nicht gespielt, weil dann meine Mitspieler mal anfangen zu weinen, wenn man denen irgendwas forciert, etwas wegzunehmen. Dann haben wir halt diese Aktion nicht gemacht, die man theoretisch machen könnte. Aber ja, dann gab es auch nochmal so eine kleine Variante, das war so eine Synergie davon, die möchte ich ja auch nur erwähnen, Anno 1701. Da ist diese Mechanik, wo man auch in diesen Kartenstapel reinfliegen kann, in dem Fall mit einem Schiff reinfahren kann und da was erkunden kann, ist auch da drin, aber es ist dann mehr wieder in Richtung Siedler und Richtung Anno, wo ich meine Städte aufwerte und meine Bürger verbessere. Kann man machen, finde ich nicht ganz so dolle wie Sternschiff, aber ist auch durchaus out of the box ein Spiel, was man durchaus ein paar Mal spielen kann. Hat nicht ganz so lange getragen halt. Ja, das ist eine wunderbare Empfehlung für ein Zwei-Spieler-Spiel.
Ja, als ich jetzt gerade gehört habe, wie du das beschreibst. Ich habe ja eigentlich gedacht, ich hätte das mal gespielt und wir hätten das verkauft vor Jahrzehnten. Mir kommt das null bekannt vor. Also sehr wahrscheinlich habe ich das doch gar nicht gespielt und ich habe das jetzt mit irgendeinem anderen Zweier-Kosmos verwechselt oder so. Also das kommt mir gerade gar nicht bekannt vor. Oder ich war damals noch so weit ab vom Schuss, dass ich mir das gar nicht gemerkt habe.
Also ich muss tatsächlich jetzt so im Rückblick sagen, es ist von allen Siedler Spielen, die ich je gespielt habe, also Siedler von Catan, Sternfahrer von Catan, also das Große, und alle möglichen Ableger, die ich je gespielt habe, ist, glaube ich, das meine Lieblings-Siedler-Variante.
Weil die halt dauert so eine halbe Stunde oder wie lange dauert das?
Ja, es dauert schon 45 Minuten. Also es ist eine halbe Stunde, es ist schon ein vollständiges Spiel. Und ja, doch. Kann ich sehr empfehlen.
Okay, ich finde das sehr spannend, was du für Spiele hast und was ich für Spiele habe.
Ja, da ergänzt man das prima.
Wo ich jetzt gerade schon...
Dein nächster Kickstarter, bitte.
Nicht mehr. Nein, das ist kein Kickstarter.
Auf Japanisch oder Englisch?
Dice Throne ist verfügbar. Nein, aber ich habe ich bin in eine ganz andere Richtung gegangen. Was aber auch daran liegt, dass ich ja selten kürzere Spiele spiele einfach. Und zu zweit, muss ich auch sagen, spielen wir halt, wenn wir ein langes Spiel spielen, nicht vorher ein Aufwärmer und ein Absacker oder so. Deswegen ist irgendwie, ja, ich habe als nächstes sehr gut zu zweit spielendes Spiel Coin. Die Coin-Spiele.
Alle. An einem Abend.
Alle zusammen. Naja, so ein Coin dauert ja zwischen 4 bis 6 Stunden. Aber ein Coin besteht meistens aus 4 Parteien und 2 Parteien haben jeweils eh schon eine gewisse semi-kooperative Variante im 4-Parteien-Spiel. Also man muss eh immer ein bisschen aufeinander Rücksicht nehmen und irgendwann muss man mitten im Spiel diese Kooperation brechen, um auf die eigenen Siegbedingungen nur noch zu spielen.
Aber für denjenigen, der noch nie gehört hat, was ein Coin denn ist, dann darf man das so umreißen, dass es meistens ein Konfliktsimulationsspiel ist, also sagen wir mal der Vietnamkrieg. Und dann habe ich
ja, also ich meine, Coin ist ja eine Abkürzung für Counter and Surgeries. Ne? Also es geht hier schon um Kriegsschauplätze und jede einzelne, wenn ich von einzelnen Parteien rede, sind das halt immer einzelne Parteien, die an dem jeweiligen Krieg beteiligt sind. Und es ist kein wirkliches Cosim, weil, also es ist so ein bisschen schwierig, weil einfach, also Konfliktsimulation, weil einfach nicht unbedingt Geschichte abgebildet wird. Also es ist schon so, dass die einzelnen Fraktionen geschichtlich aufgebaut sind, aber es kommen nicht immer alle Events mit rein. Also es kommt nicht immer alles Geschichtliche mit rein, sodass man keine wahre Konfliktsimulation hat. Also es ist ein Card-Driven-Game, aber da nicht alle Karten immer drin sind und nicht alle Karten immer kommen, ist es nicht so richtig historisch. Also es ist so, es ist schwierig zu sagen,
also was das
für ein Spiel ist.
Es nimmt das Setting eines Konfliktes, wie zum Beispiel in dem Vietnamkrieg, hat dann zwei Parteien für die nordvietnamesische Seite und zwei Parteien für die südvietnamesische Seite. Sind das dann auch die...
Ja, Fire in the Lake.
Sind das dann die USA und
USA,
die Südkorea?
NA, ja, dann die Guerilla.
Genau. Und dann hat man auch so Holzsteine meistens,
ja,
die man auf einer Karte drauf bewegt. Ich will es nur für die Leute, die sich uns jetzt zuhören und denken, worum geht's eigentlich? Auf einer Karte mit Schauplätzen von Vietnam bei Fire in the Lake, einem Coin. Ja. Und dann,
genau, also wir werden ja eh über Coins irgendwann nochmal vielleicht mal in Ruhe reden.
Und dann spiele ich halt Karten, wo ich mit Aktionen spiele oder wo gewisse Events drauf sind, die dann ausgelöst
werden. Ja, aber du hast die nicht in der Hand. Also für die Björn gerade nicht sehen, weil wir ja einen Podcast aufnehmen, Björn tut gerade so, als würde er Karten spielen. Aber es ist so, dass eine Karte umgedreht wird und auf dieser Karte ist oben eine Reihenfolge drauf. Und es wird immer auch schon die nächste Karte aufgedeckt bei einem Coin, sodass man immer sieht, welche Karte in der Zukunft kommen wird. Und dann ist das so, dass wenn man in der einen Runde dran war, setzt man in der nächsten Runde aus. Ne? Also man ist immer nur eine über die andere Runde dran. Und so muss man halt auch manchmal überlegen, ob man vielleicht einfach passt, weil die nächste Karte, die kommt, für einen perfekt ist. Und man weiß halt nie, wer anfängt, weil die Reihenfolge oben ist halt ganz zufällig, weil einfach diese Kartendecks gemischt werden. Und das ist das Besondere an diesen Coins. Also, dass das einfach auch eine Dynamik gibt, die schon unterschiedlich ist. Weil manchmal macht man einfach auch Sachen nur, um hier perfekt zu spielen oder damit der andere was nicht spielen kann. Dann ist so, wenn ich das Event spiele, hat der andere, der nach mir kommt, zwei Aktionen. Und zwei Aktionen in diesem Spiel zu haben, ist unheimlich stark. Die Events sind nicht immer stark. Also das muss man halt wirklich abwägen. Wenn ich nicht will, dass das Event gespielt wird, gar nicht gespielt wird, da kann ich selber nur eine Aktion spielen. Dann hat auch der andere nur eine Aktion. Ich kann mir selbst aber auch beide Aktionen geben. Also ich selbst kann als erster Spieler auch entscheiden, ich will zwei Aktionen machen. Dann gebe ich dem Spieler nach mir aber die Chance, das Event zu spielen. Und das sind die Überlegungen, die man sich dann machen muss, die man dann halt auch, wo ich sage, ne, semi-kooperativ, weil immer zwei Parteien von den vier Parteien eigentlich auf einer Ebene spielen. Also sozusagen für eine Seite spielen. Und da spricht man sich dann auch schon mal ab. Na? Also, dass man sowas gut hinbekommt.
Und wenn wir jetzt auf dem Zwei-Spieler-Spiel, also das als Zwei-Spieler-Spiel spielen, dann spiele ich zwei Parteien.
Genau, dann spielt man beide Parteien und hat sozusagen diesen Bruch nicht in der Semi-Koop-Variante. Weil das ist manchmal auch echt schwer zu ertragen, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ich bin ja jemand, der viel Coin spielt und gerne Coin spielt. Aber dieser Moment, wo die Kooperation auf einmal aufbricht und man merkt, okay, der andere spielt nicht mehr mit für mich, sondern der spielt jetzt gerade auf seinen eigenen Sieg und so, das ist immer nicht so leicht zu ertragen. Also auch da kann ich sehr gut streiten bei dem Spiel. Zu zweit ist es halt wirklich so dieses, man spielt zwei Fraktionen, was natürlich auch ein bisschen komplizierter ist. Also das muss man halt einfach sagen. Also das ist kein Zweierspiel, was man jetzt einfach mal so spielen kann, ne, sondern zwei Parteien zu spielen hat halt auch einfach mehr, man muss sehr viel mehr vordenken.
Wie viel würdest du sagen, wenn man das mit Spirit Island vergleicht, wie viel musst du da weniger oder mehr denken als wie bei Spirit Island?
Oh Gott, also ich würde jetzt gefühlt doppelt so viel sagen, wenn wir das vom BGG-Rating her haben, ist ein Coin bei 4.
Komplexität.
Und ich glaube, Komplexität von 5. Und ich glaube, Spirit Island bei 3 irgendwas. Hm. Na, 3, 5, 7 oder ja, so. Also es ist schon...
Potenzial.
Ja, also es ist schon sehr viel komplexer als Spirit Island.
Wenn der Eurogamer sagt, das ist ein Hirnzwirbler, wie dieses unaussprechliche Ching-Chang.
Ja.
Dann würdest du sagen, ein Coin ist noch mehr.
Teotihuacan.
Genau das.
Ja, also ein Coin ist halt, also es ist halt was ganz anderes. Also dadurch, dass ich halt einfach wirklich mit Plan spielen muss. Hm. Also das ist schon sowas, dass wenn ich das erste Mal spiele und ich eigentlich gar nicht weiß, wie ich meine Fraktion spiele und so weiter und wo ich hin muss, dann gehe ich eigentlich unter. Na, also wenn ich das ohne einen Plan spiele, muss ich schon ziemliches Glück haben, dass ich da irgendwie mitspielen kann überhaupt. Na, also es ist schon, ich muss überlegen, wo ich hingehe. Und es gibt, also ich hätte jetzt das Liberty or Death zum Beispiel gesagt, das ist ein amerikanischer Unabhängigkeitskrieg, wird da dargestellt. Und dann hast du zum Beispiel die Indianer spielen zusammen mit den Briten und die Patrioten spielen zusammen mit den Franzosen. Hm. Und da hast du halt so Synergien, wie dass die Indianer haben fast keine Ressourcen, können aber von den Briten Ressourcen bekommen, um irgendwas zu bezahlen. Hm. Truppen ausheben oder so. Und die Indianer können auch teilweise zusammen mit den Amerikanern kämpfen, können die unterstützen, mit den Briten. Genauso wie die Patrioten zum Beispiel, der Franzose ist am Anfang gar nicht auf dem Plan. Hm. Also der Franzose spielt die ersten Runden nur für den Patrioten und um vorzubereiten, dass er irgendwann auf den Plan kommt, weil er halt irgendwann erst anlanden muss. Ne? Also der baut Seeflotten auf und so weiter und kann aber aktiv den Patrioten unterstützen, also kann den Patrioten Truppen aufs Spielfeld bringen. Ne? Und das sind einfach Fraktionen, die kannst du unheimlich gut zusammenspielen. Das ist zum Beispiel, wir haben schon mal Liberty or Death zu dritt gespielt und dann spielt halt einer Patrioten und Franzosen zusammen. Und der ein andere spielt Indianer und Briten. Mhm. Ah, das ist also so kann man das sehr gut aneinander angleichen. Das ist jetzt schon ein Spiel, was, glaube ich, zu viert am besten ist. Mhm. Aber es ist ein Spiel, was zu zweit auch unheimlich gut ist. Was ich jetzt in der Vorbereitung auf die Sendung gelesen habe, dass es eine Koop-Variante gibt. Die muss ich unbedingt ausprobieren, das muss ich mir angucken, dass man zu zweit gegen die Bots spielt, also weil die Coins haben alle auch Solo-Regeln, wo man gegen Bots spielt. Und das kann man wohl auch voll kooperativ zu zweit spielen gegen Bots. Das muss ich mir auf jeden Fall mal angucken, wie sich das spielt. Das finde ich auf jeden Fall sehr interessant.
Das hört sich auf jeden Fall spannend an. Ja. Ganz anders sagt man ja, im Gegensatz dazu, sagt man ja bei Star Wars Rebellion, dass es für 2 bis 4 Spieler ist. Und eigentlich ist es ein Zweispielerspiel und der Vierspieler-Modus.
Modus ist aufgefroppt.
Aufgesetzt. Und anscheinend bin ich der Einzige, der das wirklich dann mal zu viert gespielt hat.
Denn, ich kenne auch keinen sonst.
Ja, dann habt ihr euch nicht damit beschäftigt, Leute. Aber ja, er wirkt ein bisschen aufgefroppt, aber er funktioniert auch zu viert. Und das Spiel hat tatsächlich, man spielt halt mit seinem, muss sich absprechen in gewisser Weise und man hat, der eine hat dann die. Der eine ist ein General, alle Generäle hat er und der andere hat halt alle Admiräle, also Luft und Boden. Und man kann somit 2 gegen 2 vernünftig spielen, meiner Meinung nach. Aber es ist eigentlich ein 1 gegen 1 Spiel, das muss man schon sagen. Aber die 4-Spieler-Variante funktioniert. Und gar nicht
mal. Ich muss noch mal kurz zurück, weil es gibt ja, ich muss noch eben jemanden grüßen. Einfach, ja, ne? Du machst das heute nicht, ich mach das heute. Weil es gibt inzwischen ein 2er-Coin. Was ich aber leider immer noch nicht gespielt habe, was ich zu Hause liegen habe, das Colonial Twilight. Und ich hab's vom Jürgen zu Hause liegen, von der Brettspielbar. Und der Deal war eigentlich, ich bereite das vor, spiele das und erkläre ihm das dann und spiele das mit ihm. Und ich habe das jetzt schon ein halbes Jahr zu Hause und es tut mir tierisch leid, Jürgen, dass ich das immer noch nicht geschafft habe. Aber es ist fest in der Planung, das vorzubereiten. Aber ach, weiß ich, habe da so einen Podcast angefangen und so. Ich komme da im Moment einfach nicht zu.
Und spielen aber, für Toleranz und
dies ja, aber und das. Den, aber den Wunsch, einen Coin für 2 zu machen, ist schon mal da. Hm. Schöne Grüße an Jürgen.
Ja, schöne Grüße.
jetzt Star Wars Rebellion, was ich super zu zweit finde. Mhm. Und ich habe lange überlegt, ob ich das auf meine Liste setze und habe dann gedacht, nee, das wird bestimmt der Björn nehmen.
Deswegen ich habe auch nicht auf meiner Liste, ich wollte es nur mal erwähnt haben.
Mehr willst du gar nicht sagen.
Ja, Star Wars Rebellion kann man durchaus spielen. Also ich glaube, ich würde sogar sagen, es ist von allen Star Wars Franchise-Spielen, die Fantasy Flight macht,
wahrscheinlich gefühlt das Beste, oder?
Ja, mein Lieblings auf jeden Fall. Obwohl ich es gar nicht besitze. Also ich besitze es noch nicht. Der Robert.
Echt?
Besitzt es. Ja, der Robert.
Ah.
So muss ich das nicht
auch. Das reicht ja.
Eigentlich ja.
Das reicht ja. Ich muss halt sagen, das ist für mich ein Star Wars Spiel, wo ich total in der Geschichte drin bin. Ich finde es, also das finde ich wirklich unheimlich schön storylastig. Also ich finde, man kann da richtig, doch, ich schon.
Man kann Chewbacca zu einem Jedi ausbilden lassen, dann kriegt er so einen Ring und ist auch ein Jedi. Ja, das könnte man tun. Im Prinzip ist es nur so eine Varianz davon, aber dass das wirklich Nette ist, dieses Suchen des imperialen Spielers, der auch immer das Gefühl hat, ich bin übermächtig, beziehungsweise der imperiale Spieler denkt, oh, ich finde diese blöden Rebellen nicht, und der Rebellenspieler denkt, oh, ich bin ja gar nicht mächtig. So dass es immer so ein Faktor hat, finde ich aber gar nicht. Also ich finde beide Seiten vernünftig, einige sind total asymmetrisch, aber durchaus spaßig ausgeglichen. Und was ich besonders gut finde, ist, dass es gute Mechanik aus Twilight Imperium benutzt, also du nimmst halt einen deiner Generäle oder Admiräle und setzt den in ein Feld rein, und das ist, dann ziehst du deine Raumschiffe da rein und das Feld ist blockiert, mehr oder weniger, wenn du da jemanden drin hast. Und das ist halt so die Grundmechanik von Twilight Imperium auch. Zumindest die dritte Edition, die vierte wird sich ähnlich spielen. Das fand ich nett. Und dass man dann auch noch so Dinge machen kann, wie diese Anführer dann gefangen nehmen kann und so. Das ist durchaus ein cooles Spiel. Und ich habe X-Wing gespielt. Ich habe X-Wing lange gespielt. Ich habe Imperial Assault gespielt. Den Skirmish-Modus von Imperial Assault. Und trotzdem ist Star Wars Rebellion...
Ach ja, stimmt, es gibt ja auch Imperial Assault.
Ja.
Das finde ich eigentlich auch richtig gut.
Ist das so? Besser als dieser?
Ja, aber wir haben das ja als Overlord gespielt. Nö, nicht, weiß ich nicht, ob besser. Es ist halt irgendwie... für mich hat das anders. Mehr Story. Anders, also...
Aber das ist auch
also ich,
für eine andere Folge mal.
Ja. Stopp. Aber cool, aber wir haben das auch nicht im Skirmish gespielt, sondern wir haben das im Overlord nur gespielt.
Ja, in der Kampagne.
In der Kampagne, und das, muss ich sagen, fand ich als Rebell ganz schön frustrierend. Also da spiele ich lieber Star Wars Rebellion als Rebell.
Weiß nicht, also...
Ich vergesse immer, wo ich bin.
Bei so Overlord-Spielen spiele ich lieber einen Helden, doch lieber. Gerade wenn man das Spiel hat, muss man immer den Overlord spielen, weil man es immer erklärt.
Ja.
Ja. Aber zum Glück gibt's das auch als App. Beide Spiele. Und man könnte das auch dann eine Kampagne spielen. Solo mit Helden oder halt.
Das Imperial Assault und das Descent, oder was meinst du gerade beide?
Ja, beide kann man mit App spielen. Genau.
Ja. Ja, Descent habe ich schon mit App gespielt. Das fand ich richtig gut. Ich bin ja normalerweise so App-Gegner. Also was heißt App-Gegner? Also ich bin eine der wenigen, die Willen des Wahnsinns zweite Edition total ätzend findet. Also, weil ich einfach mit diesem App-Modus überhaupt nicht klarkomme. Also ich finde das total nervig, dass ich dann immer erst aufbauen muss und dann hat man immer so eine Unterbrechung und so. Und die meisten finden das total thematisch. Also da bin ich echt irgendwie so, weiß nicht, ich habe es dreimal probiert bisher und ich wünsche mir immer noch lieber einen Overlord, der mit mir die erste Edition spielt.
Der menschliche
Faktor. Finde ich schöner.
Der menschliche Faktor.
Ja.
So ein Overlord, der dir dann Wege aufweisen kann und du dich entscheiden kannst und dann Challenges hast du wie bei Fallen vielleicht.
Nein.
Ja.
So ist der Overlord nicht bei Willen des Wahnsinns. Ja.
Ja, das stimmt. Ja, ja, Willen des Wahnsinns hat mich auch nicht so abgeholt. Aber. Ja, den
doch, Willen des Wahnsinns an sich fand ich cool, aber nicht mit der App.
Ich fand halt den von Descent fand ich den ich habe ihn gespielt, den App-Modus, aber ich hat mich jetzt nicht so überzeugt. Aber ich habe
das Road to Legend oder was?
Ja, genau. Hat mich nicht ganz so
fand ich gut.
Ja,
fand aber, gut.
Ich weiß nicht, ich habe das auch alleine nur Solo gespielt und Solo spielen tue ich überhaupt nicht gerne. Apropos Solo-Spielen tue ich überhaupt nicht gerne. Seven Continent ist eigentlich ein Solo-Spiel. Aber ich würde es tatsächlich hier, ich habe es auch noch nicht auf die Liste geschrieben, aber ich würde es gerne erwähnen, weil ich glaube, das ist ein Spiel, was ich am liebsten zu zweit spielen würde. Und wenn ich die erste Kampagne mal durch habe, die ich irgendwann mal angefangen habe.
Den ersten Fluch, ja.
Den ersten großen langen Fluch durch habe. Dann freue ich mich darauf, auch mit der Erweiterung, die dann dieses Jahr irgendwann kommen soll, das nur noch zu zweit zu spielen.
Also wir haben das ja zu dritt gespielt und ich fand's super zu dritt.
Ich hab's auch.
Aber das Coole ist halt an dem Spiel, dass halt die Spieldauer total variabel ist. Hm. Deswegen denke ich immer noch, das ist so ein super gutes Elternspiel. Einfach, wenn man nie weiß, wann schreit das Baby und wann wacht es auf oder so. Wenn man halt einfach immer wieder stoppen kann. Also ich finde, Seven's Continent ist, ich habe das auch meinem Bruder empfohlen. Also ich bin ja eh, ich liebe Seven's Continent. Auch eine 10 von mir übrigens.
Haben wir aber auch noch keine Folge drüber gemacht.
Ich habe mich verrechnet. Es war das vorvorletzte Spiel.
Eine 10er dazu. Ne?
Ja. Also ihr müsst noch nicht Angst haben. Also Seven's Continent ist noch günstiger als das, über das wir eine Folge machen werden, wo ihr alle Angst vor habt.
Es kommt nicht auf Deutsch raus. Weil ich hab jetzt
Seven's Continent kommt definitiv nicht auf Deutsch raus.
Es gibt nur auf Englisch und Französisch. Und ich habe jetzt gelesen, dass die sich sträuben, das auf Deutsch machen zu wollen. Also die Macher wollen das gar nicht auf Deutsch auch noch raus.
Ja.
Naja. Und die arbeiten schon am Nachfolger. Vielleicht kommt der dann mit auf Deutsch raus. Ja, die wollten dann irgendwie, glaube ich, in Richtung Science Fiction gehen. Aber es ist schon ein bisschen länger her und gibt noch nichts Konkretes.
Also ich weiß nicht, wie gut das zu zweit sein wird, weil also zu viert, wir haben manchmal zu viert gespielt und zu viert kannst du dich halt super aufteilen. Seven's Continent und zu dritt kannst du dich wenigstens ein bisschen aufteilen. Zu zweit musst du halt wirklich entweder komplett zusammenbleiben oder 1-1 gehen und alleine irgendwo zu sein kann schon manchmal echt anstrengend sein. Deswegen weiß ich, ich finde es spannend, das mal auch zu zweit zu spielen, habe ich halt nicht. Ich glaube, dass es zu viert einfacher ist.
Ich habe es auch mal zu viert gespielt, den Anfang dann nochmal. Und das war aber dann so, dass dann nur eine total Spaß hatte an diesen Rätseln und Challenges und die anderen waren eher doof, deswegen habe ich dann mit denen nicht mehr gespielt. Du kannst ja auch mehr als eine Person spielen, theoretisch. Dann kann ich ja 2-2 spielen oder so. Geht ja auch.
Kannst du auch machen. Nicht.
Muss man mal gucken. Ja. Aber auf jeden Fall ein Spiel, was man unbedingt spielen sollte. Da es eins seiner Zehner ist, zum Beispiel. Wenn es schon eins von Martinas Zehnern ist. Ja, das nur dazu.
Ich habe ja nicht so viele.
Wer hat denn schon viele Zehner? Mister, oh, ist das toll. Aber das sind wir nicht.
Soll ich mal weitermachen?
Ja, mach du mal weiter. Ich möchte auch,
dass das Lustige ist, dass ich in der Komplexität echt immer höher gehe. Ich habe heute mir mal Komplexitäten angeguckt bei BGG und war völlig irritiert, weil für mich Fallen ja so ein leichter Feierabendspiel ist. Und Fallen hat eine Komplexität von 3,05. Hm. Also so leichte Würfelspiele haben 1,22. Ne? Great Western Trail hat 3,57, um das so mal einschätzen zu können. Also die Schlösser des König Ludwigs ist bei 2,55. Also damit man das so ein bisschen einschätzen kann. Dice Throne hat eine 2,1.
Die Zahlen hat Liberty die alle im Kopf. Die hat sich das nicht aufgeschrieben.
Natürlich habe ich das aufgeschrieben. Doch, die anderen hatte ich gerade im Kopf. Liberty or Death ist 4,0. Und das nächste Spiel, was ich nur zu zweit spielen würde, obwohl man es zu dritt und zu viert spielen kann, wenn ich solo spielen würde, würde ich es auch alleine spielen, ist Mage Knight.
Weil die Downtime da so hoch ist.
Boah, die ist riesig. Also das ist zu dritt, kann das schon echt schlimm werden. Hm. Ne? Das hat jetzt eine Komplexität von 4,26. Also war ich jetzt auch überrascht, dass Mage Knight von der Komplexität her höher ist als ein Coin. Und jetzt muss man natürlich auch sagen, dass sehr wahrscheinlich für Mage Knight auch mehr Leute vielleicht abgestimmt haben oder eine Wertung abgegeben haben. Also so genau, BGG ist ja mal so ein Mehrheitending. Dementsprechend, aber die Komplexität von Mage Knight ist schon ziemlich hoch.
Und es ist ein Vlada Shatil-Spiel.
Ja, war cool, oder?
Vlada ist super. Und so innovativ. Ja. Und wenn man einfach mal mit einem Helden in eine Stadt gehen will, die man suchen muss, ganz einfach mal, kann man dafür unheimlich viele komplexe Sachen machen müssen, anstatt einfach würfeln und gehen.
Ja, das ist halt, also Mage Knight ist halt ein Deckbilder. Hm. Ne? Und ich habe halt auch jeweils pro Helden ein eigenes Deck. Es gibt einen kompetitiven Modus und einen kooperativen Modus. Und ich habe fast nur kooperativ gespielt bisher, muss ich sagen, weil einfach die Regeln echt komplex sind. Also die Regeln sind auch mit Errata und Neuausdruck und es ist immer wieder, und ich finde es so interessant, ich sitze jedes Mal davor und fange gefühlt wieder bei Null an. Also es ist so ein Spiel, entweder muss man das ganz häufig spielen, damit man das flüssig spielen kann. Ich habe, glaube ich, noch nie eine flüssige Mage Knight Partie gespielt. Ehrlich gesagt, weil vor allen Dingen, wenn man alle Erweiterungen reingemischt hat und so, haben allein die Monster so viele Sonderfähigkeiten und so viele Sondersymbole, wo ich ständig Symbole nachgucke, die irgendwie auch nicht intuitiv sind. Also es ist einfach kein intuitives Spiel. Ne? Aber ich habe so Mana-Tokens, die ich kriegen kann. Ich habe Mana, was direkt vergeht. Ich habe Mana, was ich speichern kann. Das ist immer unterschiedlich. Ich habe halt mein Deck, habe immer 5 Karten auf der Hand. Kenne mein Deck eigentlich genau und deswegen ist es halt auch, hat er so eine hohe Downtime, weil man ganz viel rechnen muss. Also es ist immer so, ich mache das damit und damit und damit und man spielt immer seine komplette Kartenhand aus. Ist aber total spannend und ist, ja, also ich muss sagen, ein Spiel, was ich nur zu zweit spielen würde.
Weißt du, was das Spannende dabei ist? Es
Nein.
gibt ein Spiel, dieses Spiel Mage Knight gibt es mit einer Lizenz von Star Trek. Star
Ja,
Trek
das
Fleet
letztes Jahr kam
Commander,
das
glaube ich.
raus, oder?
Ja, schon ein bisschen länger. Aber letztes Jahr kam eine Erweiterung dafür raus. Star Trek Fleet Commander heißt das, glaube ich. Und es ist auch mit von Vlada, aber auch jemand anderes noch. Und es ist fast genauso. Es ist einfach nur rethemed und ein bisschen anders, klar. Aber das wird nicht immer so wahrgenommen. Und man spielt dann ein ganzes Raumschiff und fliegt dann so durch Sektoren und erfüllt dann auch die Aufträge ähnlich. Geht ein bisschen dran vorbei, weil es auch nur auf Englisch gibt und nicht auf Deutsch übersetzt wurde. Ist aber da und da Mage Knight gut ist, ist das auch nicht schlecht. Nur mal so als
Ja,
Anregung.
wen Mage Knight interessiert, da hat Pegasus jetzt auch eine komplette Big Box. Ich weiß nicht, ob die schon rausgekommen ist oder ob es hier schon gibt oder ob die kommt. Das ist auf jeden Fall im Moment mit allen Erweiterungen und so in einer Big Box irgendwann zu kaufen. Und das ist halt schon, also Mage Knight gab es lange Zeit nicht so einfach zu bekommen. Und da wird es jetzt eine komplette Neuausgabe. Ich glaube, die gibt es schon. Oder die ist
Ja, ich habe auch davon gehört.
Fachhandelsexklusiv oder. Das ist ja bei Pegasus immer nicht so einfach, wie man dann an seine Spiele kommt, wenn man nicht in Köln wohnt und
Und zwei,
in einen
drei,
Laden gehen
vier,
kann.
ja. Sondern in
Ne?
Bern, Castle Coos, an der Mosel. Ja, das ist nicht so einfach für euch. Aber.
Nee, also ich bin wirklich, Entschuldigung, gearscht bei Fachhandelsexklusiv Sachen von Pegasus, weil da komme ich nicht ran. Ne? Blackout Hongkong. Zum Beispiel.
Aber deswegen hast du auf der Messe gekauft, oder?
Nö, ich habe das nicht auf der Messe gekauft.
Ah, okay. Also das ist auf diesem Dingsbums da gespielt, auf diesem Spiel.
Ja, ich habe das in Willingen
Genau,
gespielt. Ich
Willingen.
habe ja genug Leute, die es haben, wenn ich
Ja,
spielen
ja,
will.
ja,
Aber ja, also ich habe da gar keine Chance ranzukommen. Also klar, ich könnte natürlich 150 Kilometer nach Köln fahren. Oder ich könnte jemanden fragen, der in Köln wohnt, der mir das kauft und schickt.
Pff, wer macht denn sowas?
Weiß ich nicht.
Ja,
Zwei Spielerspiel, Björn.
ich habe bisher nur zwei auf meiner Liste gehabt. Die anderen haben wir eigentlich nur so drüber gesprochen.
Ah, okay. Das war
Ja.
mir nicht bewusst.
Ja, Inu Kahuna und Sternenschiff Katan. Das wären
Ja, dann mach mal weiter.
ich würde gerne als nächstes nennen ein Spiel, das auch völlig unterschätzt wird. Raumstation Theseus.
Okay, habe ich noch nie gespielt.
Das ist ein Spiel über verschiedene Fraktionen, die auf einer Raumstation herumlaufen und zwar immer im Uhrzeigersinn, was das Ganze sehr, sehr unthematisch macht und sehr mechanisch für viele Leute. Aber in diesem eng gesetzten Regelset finde ich, damit, wenn man sich damit abfindet, dass es halt wirklich weniger thematisch ist und eher mechanisch, kann man halt, also es gibt so Fraktionen wie zum Beispiel die Space Marines, die können rumlaufen und kämpfen dann. Dann gibt es, und das ist auch deren Ziel, dann die alle Aliens zu besiegen. Oder Aliens zu besiegen. Und die können dann auch so, wie angelehnt an Alien, so kleine Sentry-Guns aufstellen und sowas. Oder da gibt's die Außerirdischen, die Wissenschaftler. Die Wissenschaftler wollen Kameras aufstellen und wenn vorbeilaufende Aliens kommen und die dann fotografieren. Das ist deren Ziel. Und so gibt's vier oder fünf verschiedene Fraktionen, die das alles, mit denen man dann spielen kann und die dann eigene Ziele verfolgen, wo man dann immer im Kreis läuft. Hört sich ein bisschen cooler an. Das Spiel spielt sich zu dritt, zu viert, sehr chaotisch. Das ist nicht mehr planbar. Das ist total so wie Neuroshima Hex. Mhm. Ist sogar vom gleichen Autor wie Neuroshima Hex. Was auch ein nettes Zweispielerspiel ist, aber ich jetzt nicht erwähnt habe. Raumstation Theseus ist aber, wenn du es nur zu zweit spielst, da ist es dann strategisch
richtig und gut.
Auf jeden Fall anguckbar. Ich würde nicht sagen richtig gut, es ist dann schon was für jemanden, der genau das halt will, weil viele kommen halt nicht klar, dass man halt nur im Uhrzeigersinn gehen kann und nicht zum Beispiel zurück und solche Späße. Also es ist schon von den Mechaniken getrieben und dann aber im Zweispieler-Modus schon richtig, richtig lustig. Aber man muss Lust drauf haben und es gibt halt genug andere Dinge, die das wahrscheinlich besser machen. Aber das ist mal so eine Randempfehlung, wo man sagen kann, okay, guckt euch das im Zweispieler-Modus an oder wenn ihr Chaos wollt, macht das mit mehr Spielern. Ist auf jeden Fall ein Blick wert.
Finde ich ja witzig, dass du als Chaos-Bär nicht unbedingt das Chaotische spielen möchtest.
Ich ja, aber meine Mitspieler dann nicht mehr.
Ach so, okay.
Ja. Hast du noch eins auf deiner Liste?
Ich bin durch mit meiner Liste, aber ich habe natürlich noch ganz viel Sonstiges. Also ich meine, alle Cosims sind eigentlich Zweier.
Oder Solo. Ne?
Also,
oder sogar Solo.
Ne? Also No Retreat oder so, das ist das Cosim, was ich ja spiele. Zu Hause, was ich jetzt habe, liegt bei uns auch ASL rum.
Ja, ASL.
Die Advanced linke, Squad Leader.
Ja, Advanced Squad Leader. Die linke Socke meines Soldaten ist das und das Modell. Also so detailliert, ja.
Ja, also das ist immer noch was, wo ich mich noch nicht rangetraut habe, wo mir aber schon Einsteigerpartien empfohlen worden sind. Und ich habe jemanden an der Hand, der mir das erklären würde, wenn ich jetzt spielen möchte. Was ich dann auch mal ganz spannend finde, aber ob ich mich je in dieses Gebiet reinbegebe, weiß ich noch nicht. Aber wirkliche Cosims sind fast immer nur zu zweit. Und dementsprechend, also No Retreat ist das, was ich halt bisher gespielt habe, was auch richtig gut ist. Hannibal, ja? ASL ist dann sozusagen das oberste der Gefühle. Aber dann hat man halt wirklich so viel Kleinzeugs und so. Ich habe mich da bisher immer drüber lustig gemacht, weil ganz häufig wird ASL mit Pinzetten gespielt, weil man halt ganz vorsichtig die Stapel hin und her schiebt und dann sind die Karten für das ASL sind eigentlich total klein und dann sitzen irgendwelche großen Männer vor einer kleinen Karte und schieben mit Pinzetten irgendwelche Stapel hin und her.
Oder mit so kleinen Stiften, die dann so einen Knetgummi-Kugel in der Spitze haben und das dann so mit aufpicken. Das sieht schon sehr witzig aus. Oder die Karten, da wird dann auch so eine Glasscheibe draufgelegt und die sind auch nicht
genau, Plexiglas.
Genau, die sind auch nicht wirklich breit, ne? Die sind nicht tief. Du spielst das auf einem ganz kleinen, breiten Streifenland. Das ist faszinierend, ja. Und ich habe aber auch gehört, dass es ein anderes System gibt, was eigentlich mittlerweile das ASL-System überholt hat, weil da die Moral dynamischer dargestellt wird. Aber da müssten wir beide uns da mal fachlich ein bisschen drüber unterhalten und das möchte ich jetzt ehrlich nicht so.
Nö, brauchen wir auch nicht. Also das ist halt auch immer noch was ich nicht spiele. Aber sowas steht bei mir zu Hause rum.
Kann man machen.
Also, ja, dann machen wir weiter.
Ja, ich würde, glaube ich, nochmal Race for the Galaxy ansprechen, was zu zweit auch hervorragend funktioniert, dass man einfach zwei Rollen spielt. Race for the Galaxy ist so eine Variante von San Juan oder auch Puerto Rico, das Kartenspiel, wie es heute heißt. Das ist, man erkennt vieles, vieles wieder. Race for the Galaxy ist eine Science-Fiction-Variante. Da gibt es noch dieses Road for the Galaxy, wo es dann diesen Streik über was besser ist. Ich sage immer noch, Race ist besser, weil es hat dann so ein
Roll. Ich mag Roll.
Du hast das andere ja noch gar nicht gespielt.
Nein, aber ich mag Roll for the Galaxy.
Ja, das ist schön, dass du das magst. Race for the Galaxy ist ein Rollenauswahlmechanismus-Spiel. So wie das große Puerto Rico dann im Endeffekt selber. Oder Twilight Imperium im Großen bei den Strategiekarten. So ungefähr funktioniert das. Race zu zweit ziemlich gut. Kann ich empfehlen.
Ich warte ja immer noch so auf ein paar Klassiker-Zweier, die irgendwie nicht kommen.
Ja, da kommen auch keine Klassiker bei mir, da kommen nur
die. Komm, kein.
Pass auf, kommt jetzt auf meinem vierten von fünf Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe.
Ich bin total gespannt, weil er wollte mir das vorher nicht sagen, weil das die Spannung zerstört hätte. Deswegen weiß ich auch nicht, was auf dieser Liste steht.
Das vierte hast du weder das eine noch das andere, was auf meinem Platz vier steht, hast du beides nicht. Doch, das eine hast du einmal kurz gespielt, habe ich gehört, wenn ich mich recht entsinne. Aber auf Platz vier sind die beiden Living Card Games, der Herr der Ringe und Arkham Horror, das Kartenspiel.
Ah ja.
Mhm. Weil die funktionieren zu zweit am besten. Ich habe es viel zu viert gespielt, in meiner Freitagsrunde auch. Immer wenn wir zu viert waren, haben wir eine Zeit lang dann Herr der Ringe gespielt. Was aber witzigerweise einige Szenarios richtig schwer macht, die zu zweit einfach super leicht sind. Und einige oder solo noch leichter sind. Alle, wenn man bei Herr der Ringe was erkunden muss und neue Orte aufdeckt, dann ist das für ein oder zwei Spieler kein Problem. Wenn du das aber, wenn du viele Orte in dem Abenteuer hast, wo du zu viele Orten reisen musst und dann hast du vier Spieler, dann wird das ein riesiges Problem. Und es ist, diese Szenarien sind unschaffbar. Das ist sehr witzig, dass einige Szenarien halt für mehr Spieler als zwei wirklich schwieriger oder leichter
werden. Ja.
Kampfszenarien werden generell leichter, aber Entdeckszenarien halt schwieriger, wenn man das mal so grob machen will. Aber da gibt es sehr viele unterschiedliche Szenarien. Das ist ein tolles Spiel, das ist story-driven. Es folgt halt nicht dem Herr der Ringe Film, außer man nimmt die Boxen dazu.
Aber du spielst zu zweit auch Voll-Koop, oder?
Ja, man spielt Voll-Koop.
Ja, man spielt Voll-Koop.
Ja,
aber dazu muss man ja einfach sagen, dass die meisten Koops ja gut zu zweit sind. Also ich meine, ich kann Pandemie gut zu zweit spielen, ich kann Legenden von Andor gut zu zweit spielen. Na, also es ist ja schon sowas, also ich glaube, die meisten Koops kann man einfach sehr gut zu zweit spielen. Wenn man die nicht auf zu zweit runtergebrochen haben will, spielt man die halt mit vier Helden.
Das Besondere an diesem Herr der Ringe und auch dem Arkham Horror Living Card Game, also das Kartenspiel, ist halt, dass du diesen Deckbau-Aspekt hast, den viele scheuen. Mhm. Ne? Also es gibt halt die klassischen Brettspieler, die scheuen das halt vorher, vor dem eigentlichen Spiel, sich ein Deck zusammenzustellen und sich da schon eine Strategie zu überlegen. Und das ist halt dieser Schritt, der davor getan werden muss. Oder man lädt sich irgendwas aus dem Internet eine Liste runter, kann man halt auch machen. Funktioniert dann eigentlich genauso. Aber wenn man dann halt sagen will, okay, ich möchte mal jetzt gerne diesen Charakter ausprobieren, der dann das und das machen soll, oder diese drei Helden, weil man spielt bei Herr der Ringe mal drei Helden und dann noch Verbündete. Und darauf eine Strategie aufzubauen, das ist schon was anderes, die man sich dann vorher überlegt. Das ist halt dieser Schritt, den man sich dann wirklich länger beschäftigen kann. Was ich so erlebt habe, bin ich ja meistens selber der Einzige, der dann für andere auch Decks mitbaut. Es ist halt die Frage, ob man das will und ob man sich länger dann kampagnenmäßig damit beschäftigen will. Es geht bei beiden, bei dem Arkham Horror, das ist eine modernere Vision, würde ich sagen, bei dem Herr der Ringe Kartenspiel, was halt noch mehr story-driven ist. Was dir vielleicht dann auch mal, ich meine, du hast, glaube ich, mal gespielt.
Das eher gefällt, Finale. Ja.
Wenn man da halt tiefer geht und seinen Charakter mehr ausbauen kann über die Kampagnen hinweg, das ist schon definitiv für zwei Spieler schon was drin, weil man die Szenarien auch häufiger spielen kann. Es ist nicht so, dass man, wenn man das Szenario einmal gespielt hat, das dann nie wieder spielen muss. Würde ich auf jeden Fall empfehlen, für zwei Spieler sich das anzuschauen, auch wenn man, gerade wenn man länger dabei sein will und es halt Story abhängig haben will.
Ist nicht eine gemeinsame Empfehlung von uns auf jeden Fall noch Gloomhaven?
Auf jeden Fall. Zu zweit. Klar.
Gloomhaven zu zweit ist super.
Gloomhaven zu dritt ist super. Also Gloomhaven zu viert
ist und super. Und zu viert ist auch super.
Zu fünft und zu sechst kann ich das auch empfehlen. Und wie man das macht, haben wir ja erklärt in unserem Gloomhaven-Podcast.
Ja. Podcast. Alleine habe ich es noch nicht gespielt.
Ich schon.
Ich habe zu zweit, zu dritt, zu vier, zu fünft, aber noch nicht alleine.
Du hast zu fünft gespielt?
Ja. Aber keine Kampagne wie ihr jetzt, sondern manchmal hat man halt einfach Gastsöldner, die trotzdem Gloomhaven spielen wollen und wenn man dann zu viele ist.
Ja.
Also in der Dreierkampagne mit Thomas und Steffi sind wir halt fünf.
Ja.
Wird dann schon auch nochmal zu fünft gespielt. Aber wir müssen das ja nicht mit App spielen, weil wir haben ja zwei, weil wir haben ja mehrere Gloomhavens. Also da hat man dann einfach. Du inzwischen auch.
Ja, ich habe auch ein deutsches. Und der Oliver hat sogar drei.
Ja, der hat halt ein deutsches zu den zwei englischen. Erste Edition, zweite Edition, deutsch.
Und fünf Funkenschlags.
Hast du seine BGG-Liste dir angeguckt, oder was?
Nein, im Gegensatz zu dir höre ich offensichtlich seinen Podcast. Und sage nicht.
Ich bin noch nicht so weit.
Ja.
Doch, ich höre seinen Podcast. Ja. Und seit gestern ist ja auch die Folge online, wo ich Gast bei den beiden bin, bei Brett Alert.
Ist die schon online? Ich glaube nicht.
Ja, die geht morgen online. Ach, die geht gestern. Morgen online und da wir übermorgen kommen, ist morgen gestern.
Morgen ist gestern.
Ja. Morgen ist gestern.
Jetzt hast du weitergedacht als ich.
Ja, wenn man mit Philosophen podcastet.
Boah, dann hat man dich eine Woche lang verspätet, nicht gehört und jetzt gibt es dich direkt zweimal. Ist das nicht eine tolle Entschädigung? Ja. Unglaublich.
Und ich habe die ganze Zeit die Klappe gehalten, weil ich fand das echt schwer, den Leuten, die dann gesagt haben, boah, jetzt kommt die Folge nicht und so, nicht wenigstens zu sagen, naja, mich könntet ihr ja hören am Sonntag.
Ja. So ist das.
Aber ihr werdet auch den Bären doppelt hören können. Denn der ist auch fremd gepodcastet.
Spoiler doch hier nicht. Wer weiß, wann die Folge rausbringen. Im Sommer bestimmt.
Ja, mehr habe ich ja nicht gesagt, nur dass du auch fremd gepodcastet hast.
Da komme ich endlich mal zu Wort.
Ja. Okay. Aber das ist auch nicht, gar nicht schlecht, weil dann brauche ich hier nicht mehr zu Wort kommen. Doch, du kommst ja zu Wort. Ich wundere mich halt immer noch, dass so Seven Wonders Duell.
Ja, ich habe es noch nie gespielt. Das soll ziemlich gut sein, ne? Habe ich auch gehört.
Ja, also das ist schon auch ein gutes Zweier.
Ja. Würde man direkt genannt. Auch mit dem Robert spielen, wenn man den mal treffen würde, was?
Nein, das hat Robert rausgezogen, weil er gesagt hat, das habe ich schon so lange im Schrank und jetzt habe ich dich mal da und du kannst es erklären.
Ja, richtig.
Deswegen also habe ich das mit Robert gespielt.
So ist das. Ich musste arbeiten.
Einen Tag. Ja.
Ja. Ich rede aber jetzt trotzdem noch weiter, denn auf dieser Liste, wo auf dem vierten Platz Herr der Ringe Living Card Game und Arkham Horror Living Card Game oder das Kartenspiel war, kommt für mich auf den fünften und wichtigsten Platz natürlich, wie könnte es anders sein, viel besser
Twilight als... Twilight Struggle.
Viel besser als... Twilight Struggle habe ich auf die... Wie heißt das? Nachrutschliste?
Nachrückerliste.
Das heißt, auf Englisch habe ich den Namen gerade vergessen. Wie heißt das nochmal?
Ich weiß nicht, was du meinst.
Shortlist. Auf der Shortlist. Twilight Struggle. Ja, Twilight Struggle ist ein tolles Spiel, gibt es auch als App jetzt. Es ist ein Card-Driven Wargame im Prinzip.
Ja.
Und es ist eins der von mir am meisten gespielten Card-Driven Wargames, auch weil ich als Historiker mich viel mit der Zeit beschäftigt habe des Kalten Krieges, um das es da geht. Und ich mag es sehr gerne und ich habe mir das selber zusammengebastelt in einer deutschen Version, als es das noch nicht auf Deutsch gab. Das heißt ja im Gleichgewicht des Schreckens, glaube ich, auf Deutsch.
Gleichgewicht des Schreckens, ja.
Und meine Version ist sogar noch viel besser. Das ist eine Fanübersetzung, die ich ausgedruckt habe und dann komplett mir selber gebaut habe.
Hast du dann eigentlich das 13 Days bzw. 13 Tage mal ausprobiert, was ja das Ganze so in klein abbildet, also wenn man mal nur eine Dreiviertelstunde Zeit hat?
Ich habe das...
Hast es da stehen?
30 Seconds... Oder 30, okay. Minute, 30 Minutes.
30 Minutes.
Das ja.
Ja. Weil dann solltest du das 13 Days, beziehungsweise das ist ja bei Fawcett Games mit als 13 Tage rausgekommen, genau. Solltest du dir schon mal angucken, weil das ist sozusagen Twilight Struggle ganz, 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 ganz klein.
Und noch kleiner habe ich ja schon.
Und das ist echt toll. Also das muss ich sagen, das ist auch fordernd und so. Das ist schon cool, wenn man halt mal nicht Zeit hat für 4-5 Stunden Twilight Struggle.
Das ist ja noch gut übersetzt.
Aber du spielst das auf... Was?
Ist das denn auch gut übersetzt worden?
Ja.
Okay.
Tja. Das ist ja von Frosted Games.
Richtig.
Davor.
Schönen Gruß an Matthias. Ja, aber jetzt komme ich zu meinem Platz 5 und damit dem wichtigsten Platz.
Was echt nicht Twilight Struggle ist, ich bin echt überrascht.
Nein, es ist nicht Twilight Struggle, weil es ist das Spiel, was ich am häufigsten gespielt habe. Wahrscheinlich in meinem ganzen Leben bisher, weil es auch eine App hat. Es ist Star Realms.
Das passt schon, ja klar, okay.
Ganz hervorragendes Zweispielerspiel, wirklich. Es ist Deckbauen par excellence, oh Gott, at its best.
Wir lassen das mit dem Französisch.
Ja.
Also wir sind ja beides Lateiner, dementsprechend
von mir
kann
aus
man das
auch
schlecht sagen.
Hero Realms, aber Star Realms würde ich einfach vorschlagen. Schaut euch die App an, die ist umsonst. Das Spiel selber gibt's für 10, 11, 12, 15 Euro maximal. Es ist wirklich, wirklich gut. Und es ist ein toller Deckbuilder. Wahrscheinlich der beste Deckbuilder. Aber hat er gar nicht so viel anders gemacht, aber es funktioniert trotzdem ganz, ganz hervorragend für mich und für alle, die zu zweit sind und
ich habe es immer noch nicht gespielt.
Oder halt Hero Rams mit einem kooperativen Modus, das auch großartig ist. Was fast so ähnlich ist, aber ein bisschen anders ist. Ja, das wäre mein wichtigstes Drei-Spieler-Spiel, was ich empfehlen würde.
Okay. Noch ein richtig gutes Zwei-Spieler-Spiel, was es aber auch wieder nicht auf Deutsch gibt, ist Stronghold. Stronghold ist, man hat eine Burg vor den Ogern und so weiter zu verteidigen und man hat halt auch den einen, der die Bösen spielt, die versuchen, die Burg einzunehmen und der andere spielt denjenigen, der die Burg verteidigt. Ist auch sehr cool, sehr viele Klötzchen. Also wir haben keine Miniaturen, wir haben halt Ogerklötzchen. So, das ist sehr witzig und Stronghold ist auch sehr cool, muss ich sagen, als Zweier. Also jetzt so von der Backlist.
Und wenn ich dann auch mal etwas ins Englische gehen kann und soll, kann ich noch sehr empfehlen, weil es gibt es nur auf Englisch, Alien Legacy Encounter. Also Legacy Encounter, Aliens.
Ja, das ist total toll.
Das kann man.
Das liebe ich auch.
1 bis 5 Spieler spielen, aber zu zweit soll es ziemlich gut sein. Ich habe es bisher nur zu viert gespielt, das hat mir gut gefallen. Und ich habe Solo gespielt. Nee, ich habe es auch.
Ich fand es zu zweit super.
Ich habe es auch zu zweit gespielt, doch, doch. Und ja, Legendary Encounter ist ein Spielsystem, da gibt es verschiedene Franchises von. Legendary Encounter ist das Vollkooperative. Es gibt ja auch noch so Semi-Kooperative, wo man am Ende guckt, wer die meisten Punkte hat, obwohl man die ganze Zeit kooperativ spielt. Davon habe ich noch das Legendary Buffy, für Fans der Buffy the Vampire Slayer Serie.
Hast du das inzwischen gespielt? Nee, ne?
Das ist aber auf jeden Fall bestimmt auch. Ja, Solo habe ich es gespielt. Solo habe ich es gespielt, aber ich bin nicht so gern Solo. Deswegen würde ich zu zweit spielen. Oder zu dritt von mir aus. Aber ja, ja, diese Legendary Encounter Sachen, wenn man gibt es auch Firefly bzw. Serenity. Das ist auch ein Encounter, also auch ein vollkooperatives, glaube ich, ja, vollkooperatives. Kann ich sehr empfehlen. Man spielt die Alien Filme nach bei Legendary Encounter Alien, die Predator Filme kann man auch nachspielen und es ist wirklich macht wirklich Spaß und man kann genauso sterben wie in den Alien Filmen, was uns auch schon mal passiert ist. Ja, ich glaube von meiner Seite aus waren es dann die 2 Spielerspiele.
Echt?
Hm? Welche hast du denn noch?
Oh, also ich meine, ein Spiel, was ich echt total gerne zu zweit spiele, was eigentlich wieder ein Solo-Spiel ist, ist Nemo's War.
Hm. Habe ich noch nicht gespielt.
Das finde ich noch super. Finde ich auch gut aufgeteilt und so. Codenames,
Kommt das nicht auch auf Deutsch?
Genau,
auf?
Das kommt bei Frosted Games.
Frosted Games.
Hallo Matthias. Wir haben heute ein bisschen Frosted Games Werbung gemacht. Man muss aber halt auch einfach sagen, dass die im Moment einfach sehr viele, ich sag mal in Anführungszeichen, Nischenspiele halt auch gerade einfach übersetzen.
Und diese Nischenspiele gerade besonders ein bisschen hervorkommen, weil sich die Leute dann doch umgucken und sagen, was gibt's denn noch Gutes?
Ja.
Habe ich so das Gefühl.
Und das Nemo's War ist schon wirklich ein klasse Spiel. Habe ich auch schon drüber gesprochen im Podcast ein bisschen nur. Ist aber, ja, also finde ich richtig gut zu zweit. Codenames Do It.
Habe ich noch nie gespielt.
Do It. Ne? Also Codenames ist ja am besten immer in einer großen Gruppe und ich habe das auf der Messeprobe gespielt und fand es richtig schlecht. Und habe das dann letztens beim Oliver mal gespielt und fand es richtig gut. Also das ist so, ich glaube, da muss man auch
Spielpartnerabhängig.
Ist sehr spielpartnerabhängig. Das war auch super. Ne, dann die vielen kleinen, wenn jetzt der Robert hier sitzen würde, der würde die ganzen kleinen von MindFitnessGame angeben. Ne? Also ja. Hacktrick oder so zum Beispiel, die machen auch viele gute Zweier.
Also du sprichst auf auf die Chaosbären-Folge an, wo der Robert berichtet, was er auf der Spielemesse gespielt hat.
Was er auf der Spielemesse gespielt hat. Und ich selbst habe von den Hacktrick allerdings schon vor der, also ich habe die erste Edition, als die noch nur einen kleinen Stand hatten. Das ist halt auch einfach super. Und wir haben so diese, Kosmos hat ja auch einige runtergebaut, also so Säulen der Erde gibt es zu zweit, Cäsar und Kleopatra und so. Also es gibt schon, also gerade von der Kosmos-Zweier-Serie. Mhm. Und was du überhaupt nicht genannt hast, war in unserer allerersten Folge, Legenden von Andor, habe ich gesagt, was ich total schrecklich finde, ist das Zweier Andor, Shada und Thorn. Und du hast gesagt, du findest das besser als das Legenden von Andor.
Das stimmt, und da stehe ich auch immer noch zu. Gut, dass du das erwähnt hast. Das ist tatsächlich.
Also das ist ja eigentlich auch noch für dich ein gutes Zweier.
Ja, finde ich auch tatsächlich. Ja, das finde ich wirklich. Das habe ich gut, dass du das erwähnt hast. Vielen Dank, dass du mich mir da. Ja.
Ja.
Shada und Thorn von Legenden von Andor, dieses unterschätzte Zweispielerspiel. Auch aus dem Hause Kosmos. Ich finde es immer noch großartig.
Dann muss ich einfach zur Twitter-Vollständigkeit Pocket Invaders nennen. Das war mein erstes oder mein zweites Aufstehrätsel, was ich geschickt habe und mitgemacht habe und was völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Pocket Invaders. Ein ganz kleines, also ich habe gedacht, das würden viele Leute kennen, aber dann ist herausgekommen, dass es irgendwie auch nur 300 Leute in Deutschland besitzen oder 300 Leute insgesamt und irgendwie 50 in Deutschland oder so. Und das war wieder so ein Spiel, wo ich völlig irritiert war, dass es keiner geraten hat beim Aufstehrätsel. Aber es wurde ein sehr, sehr lustiger Thread mit Rosinen und Käsekuchen und
das war der Ursprungskäsekuchen.
So das war der Ursprungskäsekuchen Rosinen Thread war Pocket Invaders.
Na gut, dann muss man es erwähnen.
Habe ich inzwischen dann sogar gespielt. Was ich vorher nie gespielt hatte.
Man kann Carcassonne auch prima zu zweit spielen.
Ja, aber ich meine Pocket, also das, was ich jetzt gerade nenne, sind dann halt jetzt wirklich nur noch Zweier.
Viele sagen, Carcassonne ist nur ein Zweier. Und man sollte es nicht mit Menschen spielen.
Weil man, warum?
Weil es wieder chaotisch hat.
Ach so, ich dachte, weil es am wenigsten schnell vorbei ist.
Wenn man die Big Box hat, kann man mit allen Erweiterungen spielen. Und ewig lange dran spielen.
Ja, aber das liegt bei mir sehr wahrscheinlich daran, dass ich ja Carcassonne ständig als Beginnerspiel in der Brettspiel AG spiele und.
Aber dann hat sich dann vielleicht ausgespielt, ne?
Ja, das ist irgendwie so. Vor allen Dingen, die wollen dann immer nicht mit denen, sind die Bauern dann schon zu anstrengend und.
Ja, das ist so was, wenn man wirklich mit Kindern spielt, dann lässt man die Bauern immer weg, ne?
Ja, und dann führt man die Bauern irgendwann ein und dann sind die Bauern denen zu anstrengend, aber das Grundspiel ist zu langweilig.
Ja. Die Bauern sind so
das
die
ist dann
erste,
immer so der Punkt.
Die erste Höhe, kann man so das ist genau die Schwelle. Die Schwelle von dem Mensch ärger dich nicht Spieler ohne Bauern. Und wenn du die Bauern begreifst und mitspielst, dann hast du den ersten Schritt in eine große Welt getan. Der vernünftigen, komplexen Brettspiel.
Aha.
Das wäre ein schönes Schluss.
Das ist doch fast, genau, wollte ich gerade sagen, guck mal, wie schön. Insgesamt als Fazit Zweispielerspiele, ich muss sagen, ich habe sehr wenig reine Zweispielerspiele, spiele die auch sehr wenig. Wenn ich zu zweit spiele, spiele ich meistens Spiele, von denen ich finde, dass sie zu zweit richtig gut sind.
Fangen.
Na? Was?
Fangen.
Fallen.
Nein, fangen.
Fangen. Fangen ist zu zweit bestimmt auch toll. Ja, du also bist, rumspielen.
Du bist. Ja, Keyforge kann man noch erwähnen, kam letztes Jahr raus. Total toller Hype. Aber es sind auch diese, weiß ich nicht.
Ja, du hast auch Keyforge gar nicht mehr gespielt, oder? Also du hast es am Anfang jetzt ziemlich viel gespielt und jetzt liegt's rum, oder?
So ist
hast
das
es nochmal gespielt.
Ja, du kannst jetzt auf Turniere gehen oder noch mehr kaufen und so. Ja, es ist nett. Es ist nett. Also habe ich aber immer gesagt. Kannst du spielen, ist nett.
Ja.
Kannst du spielen. Ist nett. Aber gibt halt andere Spiele.
Ja, du packst halt trotzdem weiter Hero Rhymes oder sonst was aus, oder? Star Rhymes eher?
Lieber, ja.
Als Keyforge.
Ja, doch, generell so. Aber wenn man mal Lust auf Keyforge hat, die Namen sind lustig.
Ja. Und ich muss halt sagen, dass ich glaube, wenn ich zu zweit spiele, viel Koop dann auch spiele. Also ich finde, Pandemie kann man super zu zweit spielen. Gloomhaven, wie gesagt, die große Kampagne. Und das ist, glaube ich, bei mir auch das, warum die Zweierspiele sehr, gerade überhaupt nicht in meinem Fokus sind. Weil wenn ich zu zweit länger spiele, spiele ich eigentlich Gloomhaven gerade, weil die Kampagne läuft, die Zweierkampagne läuft. Also dementsprechend, es ist einfach gerade nicht so präsent, Zweispielerspiele zu spielen. Und Fallen liebe ich über alles. Mein Mann leider nicht. Weshalb Fallen dann halt auch nicht so häufig zu zweit auf den Tisch kommt. Aber ja, ich Also jeder, der die Chance hat, mit mir mal Fallen zu spielen, darf mich gerne immer darauf ansprechen. Ich habe auf jedem großen Spieletreffen, auf dem ich bin, Fallen immer dabei.
Wenn du die große Handtasche dabei hast, ist da Fallen drin.
Ja. Ich gehe selten ohne Fallen vor die Tür.
So beim Bäcker.
Haben Sie mal gerade 2 Stunden Zeit?
Hier ist doch ein Stehtisch. Nehmen Sie einen Kaffee.
Das passt nicht auf den Stehtisch. Ja. Aber dementsprechend zu zweit spielen ist, glaube ich, ganz wichtig und machen auch ganz viele von uns. Ich glaube nur, dass es halt viele Spiele gibt. Also ich scheue mich, glaube ich, auch manchmal davor, zwei Spielerspiele zu kaufen, weil halt die Chance ist, dass man ein Spiel dann vielleicht doch mal zu dritt oder zu viert spielen will, dann will ich halt auch einfach die Möglichkeit haben. Also deswegen, glaube ich, habe ich einfach wenig Zweispielerspiele.
Keine Ahnung, ja. Ich habe sie im Verhältnis noch nicht gezählt.
Du hättest ja einfach mal deine BGG-Liste durchgucken können. Hättest du. Hast du nicht.
Kann aber auch aus dem Bauch heraus machen.
Ja, kannst das auch aus dem Bauch heraus
machen. Dann wird die Folge noch viel besser.
Ja.
Außer ich vergesse aber das hervorragende Charter und Thorn. Aber dafür hat meine Sekretärin, ne?
Ja, die immer wissen, was du sonst so gesagt hast. Ja, aber dementsprechend sind wir auch am Ende angelangt, oder? So langsam.
Am Ende.
Was wir noch machen müssen, ist, euch nochmal darauf hinzuweisen, so langsam geht's ja in den Endspurt. Wir sind für den Podcastpreis nominiert. Als super kleiner Nischen-Underdog-Podcast.
Wie generell alle Brettspiel-Podcasts, die da gelistet sind. Und wir haben keine Chance
für
Videospiele, aber dabei sein.
Aber alle anderen Brettspiel-Podcasts sind ja auch größer und länger und
länger?
Nee, länger nicht, sind länger dabei. Ich habe das zweite Wort vergessen. Sind länger dabei und so. Und für uns ist es, wie gesagt, eine totale Ehre, überhaupt nominiert zu sein. Ganz aber genau. Wenn ihr Lust habt, einfach mal für uns abstimmen. Die Links sind immer auf der Internetseite von uns mit dabei, die immer noch den schönen Schreibfehler hat, also fuchsundbier.de. Mich erreicht ihr unter Twitter unter missbaby_de.
Mich,
den gelben Bären.
Auf Twitter könnt ihr mich erreichen, @yellowgeekbear. Und die E-Mail-Adresse ist übrigens auch yellowgeekbear. Warum braucht ihr? Schreibt ihr eh nicht.
Ihr schreibt ja eh nicht. Ihr schreibt ja mir per Direct Message.
Ja, wir sind auf unserem Podcast, gibt's auf Spotify, auf iTunes, auf Google Podcast.
Google Podcast.
Gibt's auch, ja. Wir sind überall. Mhm. Und auf YouTube unter yellowgeekbear.
Ja, und bei Twitter @fuchsundbär.
Da gibt es aber keinen Podcast, oder? Irgendwie. Ja, könnt ihr uns auf Twitter folgen. Wir haben jetzt 200 Follower.
Stimmt, wir haben 200 Follower.
Vielen Dank.
Das ist voll cool.
Also Fuchs und Bär hat 200 Follower.
Ja.
Der Podcast. Ach, wir haben ja mehr.
Wir haben.
Wir freuen uns.
Wir reden ja gerade nicht von unseren Einzelaccounts.
Genau. Wir reden von Fuchs und Bär, die dem Podcast folgen. Das ist großartig. Wir freuen uns wirklich. Ja, wir sind auf Twitter zu Hause, ne? Das ist so unsere Homebase. Wir sind ja nicht auf Facebook oder so unterwegs, großartig.
Ja.
Und schätzen die Twitter-Gemeinde wirklich sehr. Das ist eine tolle kleine. Wenn ihr das hier hört und seid nicht auf Twitter und mögt gerne Brettspiele, dann solltet ihr das ändern.
Kommt zu uns in die Blase.
In die Blase.
Kommt zu uns in die Brettspielblase.
Das klingt so falsch.
Ja. Kommt zu uns in die Brettspielblase, wir sind alle total lieb und nett. Und
schreibt, wir sind wegen Fuchs und Bär hier.
Der Salesbader freut sich über jeden, der seinem Aufstehrätsel folgt. Und das macht auch echt total Spaß.
Ist das die Oberblase?
Ja, das ist irgendwie so ein bisschen
der Kid,
derjenige, der alles zusammenbringt.
Ja. Brettwerken.
Gut. Ja, jetzt sind wir dann auch wirklich fertig. Wir wünschen euch, wann immer ihr das hört, viel Spaß beim Bügeln. Ne, hängt die Wäsche auf, die jetzt fertig geworden ist.
Hängt die Wäsche auf.
Ja. Ne?
Das ist mal eine kurze Folge wieder. Ich habe mal wieder es geschafft,
Richtig
kurze Folge zu machen. Unglaublich. Also an alle Leute, die dir meckern, wir sind jetzt nicht wirklich länger als die anderen.
Nein, wir können auch kurz.
Ja.
Wir haben ja beide bei unserem Gast-Podcast kürzer gepodcastet.
Ja, unglaublich. Hoffentlich schneiden die nicht alles raus. War so lustig. Wir haben so viel gelacht.
Ich bin total gespannt auf deine Folge. Wenn ihr also, wo du fremd gepodcastet hast. Und nicht so fremd gepodcastet wie bei den Chaosbären, das bin ich ja gewöhnt, aber das ist ja was ganz Neues.
Wer weiß, was da noch kommt.
Gut. Naja. Viel Spaß, bis bald. Wir freuen uns auf euch.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.